Hast du gerade Freundchen gesagt, oder? Ja, unglaublich. Der Typ hat heute Morgen schon wieder auf dem Superman-Heft geschlafen.
Jetzt spiel ab.
Ja, nee. Freundchen, geht nicht. Du kannst nicht sagen, so Freundchen, drück auf Play. Hast du Crack geraucht oder was?
Weichstiefel an. Ist in the house. In the haut, the haut, the haut.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber ich fange einfach mal an. Sagen wir es mal so, wir sollten wirklich eine Special-Folge machen, nur mit dem, was vor der Aufnahme an sich passiert. Denn Mike meint heute, er ist der Tyrannosaurus Rex aus dem Jurassic Park. Freundchen, sagt er zu mir. So, Freundchen, dann wollen wir mal. Und das war nicht nett gemeint. Der hat echt auf dem Superman-Heft geschlafen. Aber das ist okay. Ich kann damit leben. Dann mache ich halt den Jeff Goldblum. Und wir alle kennen das Ende des Films. Der Tyrannosaurus Rex ist tot. So, guten Morgen, Mike.
Du fängst die Podcast-Folge an, indem du sagen möchtest, du möchtest mich töten. Okay.
Nein, das nicht.
Aber ich nehme das an, lieber Carsten, weil die letzten Spiele beflügeln mich einfach. Deswegen bin ich super YouTube und hab Bock.
Wie ist das
Bock,
Tippspiel ausgegangen?
Hab Bock, ja, das letzte, aber hab Lust mit dir über die vergangenen Spiele und die nächsten Spiele.
Ist deine Fantasy-Runde gegen Broni ausgegangen?
Alles Gentleman's Moves.
Ah, okay. Naja, ich kenne das. Wer muss freundlich sein. Schon klar.
Nee, nicht so. Deswegen.
Nein, nicht. Nicht deswegen, du meinst wegen der Stuckleiste. Gut, und wegen des Fernsehers, der übrigens immer noch zu groß, ich finde ihn nicht zu groß, aber wenn er an der Wand hängt bei euch, sieht's cool aus. So.
Dankeschön.
Achso, Dübel-Link habe ich übrigens für dich. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand bei Herrn Stiefelhagen. So, wir haben, also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Also, wir eigentlich müssten wir, und das müssen wir auch, also müssen. Wir müssen natürlich noch über das Monday-Night-Game sprechen, denn durch unsere Rotation montags und freitags ist natürlich, ja, das Donnerstagsspiel am Freitag dran, aber rein theoretisch ist auch das Montagsspiel am Freitag dran. Und, ja, haben wir. Also drücke ich mal auf Play, ne? Freundchen drückt auf Play, verstehst du, ne?
Moin Carsten, moin Mike, der Basti hier aus Köln. Ich musste noch mal eine Nacht drüber schlafen, so, was ging denn bitte bei Ravens gegen Raiders ab? Selten sowas Krasses gesehen. Trotz alledem hat mir Lamar Jackson tatsächlich gut gefallen. Stellenweise wirklich sehr gut. Wie seht ihr das gegen die Chiefs? Ist da was zu holen oder denkt ihr eher, das ist noch eine Nummer zu groß und wir müssen um 3-4 Spieltage uns deutlich verbessern? Also ich habe da Potenzial gesehen. Eure Meinung würde mich interessieren. Ciao.
So. Meine Damen und Herren, es spricht für Sie der Pressesprecher von Derek Carr. Bitte schön, Mike.
Zunächst mal muss ich sagen, dass Carsten auf die Raiders getippt hat und nicht ich. Ich habe auf die Ravens getippt, also um das Tippspiel vollständig zu machen. Und ich bin ja ein fairer Verlierer.
Ja,
das
erste Freundchen.
Week 1 gehört dir. Ja, du hast völlig zu Recht auch auf die Raiders getippt. Sie haben mit 33-27 in einem unfassbaren Spiel in Overtime gewonnen. Und jetzt analysieren wir, woran das liegt. Also bevor wir über Derek Carr reden, würde ich glaube ich erstmal über die Ravens reden wollen, weil die Audionachricht ja so ein bisschen abgezielt hat. Muss ich mir Sorgen machen, wenn wir gegen die Raiders verlieren oder was war da los? Man muss halt sagen, die Ravens haben wieder unfassbare Verletzungsprobleme. Also es ist auch schon fast wie, so ähnlich wie bei den Broncos, traditionell in den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Spieler fehlen. Sie mit irgendwelchen Runningbacks spielen, die gar nicht für die Season angedacht waren, dass sie Nummer 1, 2 und 3 sind. Und ich rede jetzt nicht von Le'Veon Bell oder Devonta Freeman, die noch gar nicht hochgezogen worden sind, beziehungsweise Freeman wurde jetzt hochgezogen, sondern ich rede von Latavius Murray, der plötzlich laufen soll, Tyson Williams, der es gar nicht so schlecht hier und da gemacht hat, und Lamar Jackson, ja, läuft wie immer irgendwie selbst. Und dann musst du gegen die Raiders spielen, die zu Hause, also wir haben ja direkt danach telefoniert, Carsten, weil wir es so unfassbar krass fanden, in Las Vegas, das war ja, also ich glaube, die waren doppelt so stark wie sonst, weil die waren so gehypt von dieser Atmosphäre. Die sind ja, die waren am Schweben. Das war unfassbar, was die Raiders da abgeliefert haben, allein durch das Tragen der Zuschauer. Und ich glaube, da sind die Ravens einfach ein bisschen untergegangen. Also ich weiß nicht, ob das nicht anders ausgegangen wäre, wenn das Spiel woanders stattgefunden hätte.
Ja.
Weil dieses Raumschiff da, das ist ja wirklich geisterfrank.
Geisterfrank?
Ja.
Ich dachte, du meinst geisteskrank.
Meine ich auch. Aber ich sag nicht geisteskrank, das ist wie behindert sagen. Ich sag dann immer geisterfrank. Also jeder weiß, was ich meine, aber ich sag's nicht, weißt du? Clever.
Ah. Ja. Mike erfindet seine eigene Sprache. Ein Hoch auf das Land der Dichter und Denker. Früher hatten wir Schiller, Goethe,
warte,
jetzt haben wir Stiefelhagen.
Sagt es Mr. Moinsinger gerade zu mir?
Ja, Mr. Ja, Moinsinger.
Okay, ich wollte so sagen.
Pass auf. Opening. Also wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt und ihr habt zum Beispiel einen Game Pass Zugang, guckt euch bitte mal das Spiel nochmal Real Life an, aber ihr müsst es gar nicht ganz sehen. Guckt euch nur die ersten 2-3 Minuten an. Alter, du kriegst Angst. Also, wir haben irgendeinen DJ, den ich nicht kenne, asiatische Abstammung, Steve Aoki oder irgendwas.
Okay, stopp. Nein, grätsche sofort. Steve Aoki ist einer in meiner Generation krassesten DJs. Ich weiß vielleicht nicht in deiner, der letzten 20, 25 Jahre. Aber es ist vergleichbar, wie wenn ich sage, ein Musiker aus deiner Zeit, kenne ich nicht, ist irgendein Aoki. Der ist schon krass. Also, er ist schon krass beliebt in, sag mal, meiner Generation.
Also,
gerne weiter.
Grandmaster Flash und dann hört es irgendwann auf.
So. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Der ist schon krass.
Ja, der ist schon krass. Ich fand das auch krass. Oh, warte mal, wie hießen die noch in Las Vegas? Fällt mir gleich ein. Wenn ich nicht drüber nachdenke, fällt es mir ein. Also, Steve, Mike findet ihn ganz geil. Aoki. War das Aoki?
Mach weiter.
Okay, mach weiter. Freundchen. So, Freundchen. Also Steve, Aoki und dazu der Bruder von Buffer. Es war ein Opening, alter Falter. Und dann, während da, also Buffer und seid ihr bereit und Feuer und jetzt gibt's hier Rede ins Gesicht und Raiders Football und bla 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 bla, kommt ein Umschnitt auf das Gesicht von Lamar Jackson. Und so sieht ungefähr wahrscheinlich Mike aus, kurz vorm Kampf gegen Mike Tyson. Du weißt, das wird nicht cool heute. Das wird nicht cool. Und das zog sich tatsächlich bei den Ravens auch durch. Das war so, die Atmosphäre hat denen nicht gut getan. Damit will ich jetzt die Raiders nicht stärker machen, als sie sind. Aber ich habe mit meinem am Wochenende LDS, gar nicht wahr, doch, nee, macht das erste Spiel, macht das Raiders-Spiel, was wir hier übertragen, wegen zwei anderer Sachen gesprochen. Und der Daniel Ehrenstraße ist Hardcore-Raiders-Fan. Und selbst der sagt, naja, wir haben gewonnen trotz Mr. K. Und das lag natürlich an der Atmosphäre.
Aber Bullshit.
Also, nein, das ist nicht Bullshit. Nein. Guck dir mal wirklich die Verläufe. Der hat es super gemacht, das steht außer Frage. Uff. Aber du hast es selber, als wir morgens gesprochen haben, gesagt. Gefühlt 28.761 Mal auf Waller. Und jetzt, ich habe mir wirklich das, weil ich gedacht habe, Ehre wem Ehre gebührt, wenn er das wirklich geil, also er hat es gut gemacht, ja. Aber da sind noch andere Spieler. Und die sind dann sträflich frei. Und er versucht, er geht nicht richtig durch die Progressions. Also, ja. Auf der anderen Seite Lamar Jackson, und das war ja die Sprachnachricht, ehrlich, der hat sich, und das muss man mal wirklich sagen, weiterentwickelt. Also so wie der das Feld scannt, das macht mir Spaß, das macht mir echt Spaß. Ich sehe da jetzt nicht so eine große Problematik, also Chiefs wird schon hart, aber Derek Carr ist auf dem richtigen Weg, aber er macht immer noch dieses, okay, ich weiß, wo der Ball hingeht, Snap. Da geht der Ball hin. Oh, scheiße, nee, der war gedeckt. Das ist noch nicht cool. Also da ist noch Luft nach oben. Aber wer auf jeden Fall, also wer mir echt gut gefallen hat, das brauchen wir nicht drüber zu sprechen, also die Defense der Raiders. Alter Falter. Smash Mouth Football. Finde ich gut. Ins Gesicht. Geiler Football.
Schade, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt so über K trotzdem noch herzieht, obwohl die 33... Ja, warte, ich habe dich ausreden lassen. 33-27 durchgezogen haben. Ein Wort noch zu den Ravens. Ich finde auch, weil es die Audio gesagt hat, Lamar Jackson war nicht schlecht, da waren echt gute Läufe bei, auch gute Würfe. Es war gegen diese Defense nicht so einfach, die wirklich auf Zack waren. Was natürlich ein bisschen dann auch nicht so geholfen hat, sind die ganzen Fumbles. Also es gab zu viele Turnover auf Seiten der Ravens für die Raiders. Das hat die natürlich beflügelt. Ja, da haben wir drüber gesprochen, dass Derek Carr gefühlt, also jedes Target ging irgendwie erstmal Richtung Waller, der ein Riesenspiel wieder gemacht hat. Genau, aber, und er hat aber auch Zay Jones plötzlich eingesetzt für den entscheidenden Ball. Er hat Hunter Renfrow, Bryan Edwards stark eingesetzt. Also ich fand, auch wenn das Passer-Rating jetzt nicht überragend war, vor allem das, was Leute wie du, aber auch andere Experten ihm gerne vorwerfen, in der Crunch-Time nicht zu liefern. Genau das hat er in diesem Spiel, in diesem Opener getan. Er hat unter Druck funktioniert. Und wenn Leute schlecht über Derek Carr reden, sagen sie ja meistens, ja, statistisch guter Mann, aber eigentlich, wenn es drauf ankommt, nein. Und in diesem Spiel hat er genau gezeigt, dass er das eigentlich drauf hat, wenn er es zusammenbekommt. Und er hat es da zusammenbekommen. Ich finde, er hat in der entscheidenden Phase des Spiels absolut abgeliefert, hat die zum Sieg geführt gegen die Baltimore Ravens, wo viele sagen, Top-10-Team dieses Jahr, auch mit den Verletzten. Ich finde die Leistung von Derek Carr sehr, sehr gut. Klar kann man sich immer steigern, aber der hat 435 Yards geworfen. Ist, ich weiß, statistisch bei den Statleadern, bei den Quarterbacks wieder auf der 1. Hat zwei Touchdown-Bälle geworfen, eine Interception. Aber alles in allem, finde ich, mit die Raiders zum Sieg geführt. Und wenn du durch die Headlines der Amis fliegst, egal ob ESPN, CBS, sonst irgendwas, RAN.de, schreiben alle von Derek Carr, also nicht nur von den Amis, sondern auch von uns, Derek Carr führt die Raiders zum Sieg. Und ich finde dieses Mal auch mal Ehre, wem Ehre gebührt. Das ja. hat er in dem Fall getan mit einer starken Mannschaft, mit einem starken Darren Waller. Der einzige, glaube ich, der ein bisschen mehr erwartet hätte, neben dem Running Game der Raiders, ist gleich Henry Rux. Also der hat zwar zwei Bälle gefangen und auch für 46 Yards, aber der ging so ein bisschen unter, finde ich, zwischen den ganzen anderen Spielern und Receivern. Und was halt ganz, ganz bitter ist, Marcus Mariota hat sich verletzt und fällt ja. jetzt erstmal aus. Und das ist so ein bisschen, auch wenn Derek Carr gut war, das war halt immer eine Option und auch jemand, der, glaube ich, Derek Carr dazu pusht, besser ja. zu werden, weil du weißt, du hast einen guten Mann hinter dir und der fällt jetzt aus. Und ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass Derek Carr bequemer wird, weil dann wird er wieder in Derek Carr, den Carsten Spengmann zurecht zerreißen darf. Und das wäre für die Raiders bitter.
Oh, das hat er so schön analysiert. Na? Ich mache jetzt Mic Drop und gehe nach Hause. Achso, ich bin ja zu Hause. Was ich besonders spannend finde, es gibt ein Tool, das ist die sogenannte Siegwahrscheinlichkeit. Ja. Diese Siegwahrscheinlichkeit ist in der Spitze 83,9% Ravens. Es geht die ganze Zeit durch, bis auf 90,1, das ist ein ganz kurzer Peak, 87, 75. Du kannst das ganze Spiel durchscrollen und du siehst nicht einmal die Raiders oben. Nicht ein einziges Mal. So 82, 73. Und dann plötzlich geht's runter. 50,9% die Raiders. Ihr wisst schon, das war das Fumble. Und dann geht's in die Overtime. Es bleibt dabei 98,1% Raiders. Und dann, Achtung, und das bringt diesen Spielverlauf. 98,1% Raiders. Wir sind schon in der Overtime. 52%. 54% plötzlich wieder die Ravens, 80% die Ravens, 100% am Ende die Raiders. Genau das bringt das Ende auf den Punkt. Ein abstruses Ende, ein geiles Footballspiel, es hat Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Und du hast es ganz richtig gesagt, Marcus Mariota, ist es natürlich völlig klar. Er sieht, also springen wir mal zurück für alle, die vielleicht nicht so lange Football gucken. Also, bei den Oregon Ducks gab es Marcus Mariota. Bei den Florida State Seminoles gab es Jameis Winston. Und die Experten, die Scouts und auch die Teams waren sich, glaube ich, nicht so einig, wer geht an 1, wer geht an 2. Endresultat war Jameis Winston an 1 und Marcus Mariota an 2. Beide waren, und das meine ich ernst, talenttechnisch, spieltechnisch, spielanlagentechnisch, potenzialtechnisch auf Augenhöhe. Jetzt weiß natürlich Derek Carr, der hat natürlich dieses Saints-Spiel auch gesehen, warte mal, wenn der das so gut kann, dann kann der das rein theoretisch auch. Das beflügelt natürlich. Das macht dir Druck und mit Druck kannst du nur unter Druck entsteht ein Diamant. Also Kohle und dann kommt Druck und dann ist ein Diamant. Das ist die logische Folge. Und deswegen, Mike hat völlig recht, jetzt ist der weg. Nicht, dass Derek Carr jetzt sagt, oh Alter, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich durchatmen über meiner Schulter. Warte mal, da ist nichts. Okay, alles klar. Nächstes Spiel wird spannend. Also ich finde es wirklich spannend. Da werden wir natürlich auch gleich explizit drüber sprechen. Ja. Denn wir machen natürlich ein Tippspiel und eine Analyse. Aber mir gefällt tatsächlich, und das meine ich ernst, die Einbindung des Passplays bei den Ravens richtig gut. Also Mr. Watkins, 4 Catches, fast 100 Yards, hätte man mal ihn im Fantasy-Team. Hab ich nicht.
Scheiße. Das stimmt. Du musst unbedingt noch, Carsten, bitte, die Info erzählen, die du mir erzählt hast am Telefon, was die Kameras angeht. Das ist großartig.
Pass auf, das könnt ihr tatsächlich kurz machen. Also guckt euch nochmal beim Game Pass oder auf der NFL.com-Seite die Highlights an. Erstes Viertel versucht man ja immer, also ihr müsst euch die Kameraaufteilung so vorstellen, diverse Kameras im Stadion. Und am Ende der Endzone ist meistens einer, der ist leicht erhöht, dass er einen guten Blick hat, der nur für den Zoom zuständig ist, wenn es zum Beispiel auf das Gesicht des Quarterbacks geht. Und im ersten Viertel ungefähr seht ihr diese Einstellung. Das einzige Problem ist, es wirkt wie das große Beben. Also du siehst Lamar Jackson, aber der wackelt komplett. Problem ist, die Architektur in diesem Stadion und die Kameratechnik, die sind nicht unbedingt, also die gehen nicht Hand in Hand. Sagen wir es mal so, der Architekt hat gesagt, ja, so geil wird die Stimmung schon nicht, alles klar, da können wir ein Kamerapodest platzieren. Dieses Kamerapodest kriegt aber die kompletten Schwingungen der Fans hinter der Endzone ab. Bedeutet, Pressemitteilung der Raiders, ja, wir bauen die Kameras nochmal um, ne? Also die werden jetzt auf Gummipolstern gelagert und geil, auf einer oder? Flüssigkeitsplatte, die Absorption sozusagen erfüllen soll, damit die Schwingung der Fans nicht jedes Mal die Kamera ruiniert. Finde ich großartig. Geile Stadion. Finde ich
auch ziemlich geil. Wir machen mal Tippspiel oder Week 1 zu. Du hast 12 Spiele richtig getippt, ich nur 8. Also da verliere ich auch gerne, weil 12 richtige Spiele, Carsten, zum Opener ist schon sehr, sehr stark. Hast du völlig verdient die erste Woche
gewonnen. Jetzt kann ich aufhören. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. So, dieses Tippspiel für diese Saison ist beendet. Ich habe gewonnen. Dankeschön.
Sehr nett. Und ich finde, Woche 2 ist mit dem Spiel, was wir letzte Nacht gesehen haben, auch richtig geil eingeleitet worden.
Ja.
Doch.
Also ernsthaft. Ich war ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also ich vergleiche die Partie, die ich gesehen habe, mal mit einem Film. Es ist wie Rambo. Du weißt, es wird blutig. Du weißt auch, was passiert. Aber du guckst trotzdem die ganze Zeit gespannt hin. Ich habe wirklich bis zum Ende, ich habe so mitgefiebert, dass ich so laut wurde, dass Moni davon wach geworden ist. Denn es war eine Partie auf Augenhöhe. Und es war ein geiles Footballspiel. Das hätte ich vorher niemals erwartet. Also ich habe mit deinem guten Freund Bambi gestern kommuniziert, weil wir machen zusammen College. Und haben uns über zwei, drei Sachen unterhalten, was Indiana angeht. Also wir machen Indiana Hoosiers gegen die Cincinnati Bearcats. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich ihm gesagt, was machst du denn heute Abend noch? Und sagt er, ja, noch ein bisschen Kram hier. Und dann gucke ich mir das Spiel an. Und ich habe gedacht so, also er guckt sich auch das Spiel an. Okay. Und dann haben wir uns beide unterhalten, was wir so denken. Und es war genau das. Es wird eine Partie auf Augenhöhe und es wird geil. Und es war tatsächlich geil. Also ich habe ein geiles Footballspiel gesehen.
Ich fand es auch ein geiles Footballspiel mit natürlich ein paar Höhen und Tiefen, aber ich lobe mich schon echt gerne selber, aber das mache ich jetzt auch mal wirklich mit voller Inbrunst. Ich verstehe nicht, liebes ESPN, liebes RAN.de, liebes, keine Ahnung, NFL.com, alle Medien dieser Welt, hört auf, darüber zu schreiben, wen das Washington Football Team jetzt holen soll als Fitzpatrick-Ersatz. Sie haben einen.
Hört die Messe ist gelesen.
RG3, Cam Newton, Blake Bortles oder wer noch auf dem
Brauchen wir alles Mann. Nicht.
Wech. Taylor Heinicke, und das hat Chase Young auch schon in die Kamera geschrien vorm Spiel, ist for real. Der Junge, ohne Spaß, jedes Mal, als er letztes Jahr gespielt hat, hast du schon gesehen, Ansätzen, der hat's drauf. Und der hat jetzt wieder, keine Ahnung, der hat einen Hammer wie Thor, dagegen sieht das Ding von Foles aus wie ein kleiner Ringelwurm. Keine Ahnung, Alter. Das ist der größte
Der hat richtig Kochonis.
Also Taylor Heinicke, der macht mir Spaß beim Football zuschauen. Und ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber auf der anderen Seite, Daniel Jones, jetzt passt auf, liebe Giants-Fans, der war für mich nicht schuld.
Der war gut.
Ich nehme ihn in Schutz. Ich habe ihn letzte Woche ein bisschen zerstört.
Warte nochmal, was hast du gerade gesagt? Du nimmst ihn in Schutz? Ja,
komm in meinen
Arm. Er kriegt jetzt Mikes Mutterschutz. Ich dreh durch.
Für das Spiel.
Für das Spiel.
Daniel, es lag nicht an Daniel Jones, dass sie dieses Spiel verloren haben. Kein Turnover. Das, was man ihm vorgeworfen hat, der hat mehr Fumbles in seiner Karriere als Spiele. Der hat drei Fumbles mehr gehabt als Spiele. In diesem Spiel kein Fumble, solide gespielt, oft aus Situationen gezogen, gute Läufe gehabt, sehr oft bittere Situationen gehabt, dass er sogar einen Touchdown-Pass geworfen hat, Slayton ihn droppt oder irgendeine Offside gecallt wird, warum Washington überhaupt noch in Field-Goal-Nähe kommt, um das 30-29 zu machen, oder einen riesen Laufen legt und dann eine Flagge kommt und er zurückgezogen wird. Also Daniel Jones war die ärmste Sau gefühlt an dem Abend und das tut mir sehr leid, weil er eine Reaktion gezeigt hat. Ja. Vielleicht arbeiten wir insgesamt auf, warum die Giants trotzdem so knapp mit einem Punkt verloren haben.
Ich würde gerne erstmal, Taylor Heinicke. Ja. Also Taylor Heinicke. Also jetzt mal ehrlich, du bist am College bei Old Dominion. Das ist jetzt nicht unbedingt das Powerhouse, wo du sagst, Alter, da lernen die Besten der Besten. Aber der junge Mann an der Highschool war tatsächlich so gut, dass er, also von deinem persönlichen Lieblingsduft, den du ja regelmäßig benutzt, den Award als bester Highschool-Spieler gekriegt hat, also von Old Spice, weil Mike ist so ein bisschen traditionell, der mag gerne Old Spice. Und das im Staate Georgia. Also das ist schon so eine Hochburg, wo echt viele Talente herkommen. Und dann ist er Old Dominion und so weiter und so fort. Also geiler Name, Old Dominion Monarchs. Das klingt schon cool, aber ist jetzt nicht so. Ne, ist jetzt nicht Alabama oder Auburn oder was auch immer. Minnesota Vikings, New England Patriots, Houston Texans, Carolina Panthers, St. Louis Battlehawks und jetzt das Washington Football Team seit 2020. Der hat tatsächlich letztes Jahr überlegt, ach weißt du was, ich hänge meinen Helm an den Nagel, das macht alles keinen Sinn, ich habe ein gutes Studium hingelegt bei Old Dominion. Ich mache einfach mal. Und dann hat Riverboat Ron ihm klar gesagt, nee, du bist echt ein Guter, du hast ein Talent, bleib mal bitte hier. Und wir haben gesehen, warum. Jetzt ganz ernsthaft, mir geht diese Diskussion, ja, wir holen RG3, nee, lass mal Rollador Rolf da irgendwie, wo er ist und dann ist gut. Also, weil du hast hier tatsächlich einen geilen Quarterback. Mike hat es auf den Punkt gebracht. Du hast einen Typen, der ein Team führen kann, der Cojones hat, so groß, dass der wahrscheinlich geht wie John Wayne zu seinen schlimmsten Zeiten. Also der muss breitbeinig gehen, weil so musst du erstmal abliefern.
Du hast so geil.
Geil. Also geil.
Du hast so geil gerade die Heinicke-Geschichte angefangen. Ich würde noch ganz gerne auf seine eigentliche NFL-Zeit noch zu sprechen kommen, wenn wir gerade schon so einen kleinen Ausflug dahin machen, weil, also auch warum ich ihn so feier und seine Story so feier, das ist ja jetzt kein Anfang 20-Jähriger mehr. Der ist, glaube ich, 28 oder 27, also schon im
Also im, wie du, er geht hart auf die 30 zu.
Ja, ich bin ja schon angekommen, ehrlicherweise. Aber den wollte ehrlicherweise am Anfang keiner so richtig und hatte richtig viel Pech. Also 2015 in den NFL-Draft gekommen, keiner hat ihn ausgewählt. Er wurde dann als undrafted Free Agent von den Vikings unter Vertrag genommen. Dort war er dritter Quarterback hinter Teddy Bridgewater. Also wer unter Teddy B lernt, muss eh gut sein. Ja. Und Sean Hill. Er kam dort nicht zum Einsatz, hat sich dann auch noch verletzt. Und ihr
wer kennt euch den zukünftigen Hall of Famer Sean Hill nicht?
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er sich verletzt hat und deswegen nicht spielen konnte. Der Typ hat versucht, die Wohnungstür eines Freundes einzutreten, also Heinicke, und hat das getan, hat da aber sich an der Glasscheibe geschnitten und sich am Fuß verletzt und fiel 3 Monate aus. Und das am Anfang der möglichen NFL-Karriere ist halt dämlich und doof und blöd. Ja, also alles auf einmal. Da war
bestimmt auch das ein oder andere Heinicke im Spiel.
Okay, dafür verdienst du eigentlich einen Timeout. Dann ist er 2017 zu den Patriots sogar. Ja, konnte da nicht spielen, weil er sich eine Gehirnerschütterung in der Preseason zugezogen hat und wurde dann auf die Injured Reserve gesetzt. Ist dann zu den Texans, war dort hinter einem gewissen Mr. Savage und Yates, konnte da auch nicht spielen oder wurde eingesetzt, hat dann wieder eine Gehirnerschütterung zugezogen und fiel wieder aus. Also der hatte schon die eine oder andere Concussion in seinem Leben. Wurde dann wieder von den Texans entlassen, ist dann 2018 zu den Panthers, war da hinter einem gewissen Cam Newton, durfte 5 Spiele spielen, spielte in diesen 5 Spielen auch gar nicht so schlecht, wurde dann gegen die Falcons verletzt am Ellbogen, musste raus und wurde ersetzt durch einen gewissen Kyle Allen, der das so gut gemacht hat, dass er der neue Backup war sozusagen. Heinicke war wieder weg. Ist dann weg aus der NFL in die XFL zu den St. Louis Battlehawks, hat da auch nicht so schlecht gespielt.
Ja.
Gegen Jordan Tamu dann verloren, also das Duell um den Starting Quarterback, ehrlicherweise.
Er hat im Training hat er gut gespielt, aber der hatte tatsächlich ein Sitzkissen in der Bank. Also, so, aber gut.
Und dann zum Washington Football Team und dann kommt er plötzlich rein und liefert gegen die Tampa Bay Buccaneers. Also was ist das für eine geile Karriere bis hierhin? Ich gönne dem alles und ich finde, genau so spielt der Football. Er spielt dieses No fucks given. Ich werf den Ball und der kommt jetzt da an und das tut er bei ihm. Also da waren Würfe bei jetzt gegen die Giants, die waren on the money. Bullet Drops in das kleine Fenster, wo du reinwerfen musst, auf McKissick, auf Terry McLaurin, auf egal wen. Die Bälle kamen vor allem dann, wenn es drauf ankam, in den letzten Drives an. Ich bin verliebt. Taylor Heinicke, DiNucci, I love you.
Und zu Recht. Also wirklich zu Recht. Analysieren wir mal ganz kurz das, was wir gesehen haben. Wir haben etwas gesehen, was viele Fantasy-Spieler wahrscheinlich irgendwie echt 6 bis 8 Jahre altern hat lassen. Barkley ist durch. Also Barkley ist durch. Also der kommt irgendwie nicht wieder an die alte Leistung heran vor seiner Verletzung. Was natürlich auch der Situation geschuldet ist, du brauchst für dein Ego, brauchst du ein Big Play. Du brauchst 2 Big Plays. Du brauchst noch einen guten Lauf. Und hinter dieser O-Line ist der durch. Der verbrennt da. Ohne Scheiß, der kriegt, also Tackle for Loss, also Bostic hat den Typen aber sowas von, also boah, das war nicht schön. Also der tat mir echt leid. Und da muss jetzt tatsächlich irgendwie Joe Judge ein Mittel finden, dieses Talent, was er ja hat und diese Fähigkeit, die er hat, im Kopf wieder loszulösen. Weil hinter dieser O-Line ist er durch. Da wird das nicht funktionieren. Der muss irgendwie die O-Line umbauen. Der muss irgendwie, keine Ahnung, Run-Lanes und Run-Fits für ihn finden, die passen. Weil du hast es ja mit einem Lauf gesehen. Die Geschwindigkeit, den Antritt, die Wendigkeit, die ist noch da. Aber er traut dieser O-Line nicht. Weil jedes Mal, wenn der den Ball gekriegt hat, kriegt er aufs Maul. Im dritten Viertel war mit 82 Yards Daniel Jones Rushing Leader. Finde den Fehler.
Jones ist ja gefühlt jedes Spiel Russian Leader, weil er immer, wenn er sieht, das Laufspiel funktioniert, nicht selber läuft und dann klappt es irgendwie. Also die O-Line der Giants ist ein Problem, kann man glaube ich so sagen. Saquon Barkley kritisieren wir hier aber auf höchstem Niveau, er hat trotzdem Average 4,4. Aber nur weil wir beide wissen, der ist eigentlich einer der Besten, die da rumlaufen und hatte jetzt so schwere Verletzungen und da weißt du halt nie, wie gut ist er noch. Ich finde auch in dem einen Lauf, den du angesprochen hast, hast du gesehen, er hat noch die Explosivität, die Beschleunigung eigentlich drauf, aber in 9 von 10 Spielzügen ist die O-Line halt offen und da wird umgeflankt. Also das ist halt wirklich, da kann niemand, ich glaube kein Running Back der Liga irgendwas machen. Das ist halt irgendwann ein bisschen frustrierend. Und du hast es gerade richtig gesagt, irgendwann setzt sich das ja auch in den Kopf an. Also wenn du weißt, der Snap kommt.
Psychologisch.
Ich krieg den Ball jetzt, aber die Jungs vorne machen eh nix. Gleich knallt's. Das ist halt schwierig. Also ich finde auch, das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, wie soll man das sagen, als mir fällt kein passender Vergleich an, aber es ist einfach Verschwendung, so ein bisschen gerade, Saquon Barkley da so zu sehen und ich hoffe, ja,
eigentlich würde ich sagen, Saquon, setz dich mal auf die Bank, wir gucken mal, wie wir die O-Line-Problematik lösen, weil das ist ja auch so, ich nutze ja meinen Ferrari F40 auch nicht im Innenstadtverkehr in New York, weißt du, also das machst du ja nur, wenn du weißt, das bringt was. Dieser lange Lauf von Barkley, den würde ich gerne nochmal aus einem anderen Grund thematisieren.
41 Yards.
Ja. So, jetzt guck aber mal in diesem Moment nicht auf die blauen Jerseys, sondern auf die weißen Jerseys. Mhm. Guck dir nur noch mal real life diesen Lauf an und du kriegst Angst.
Chase Young.
Also Chase, Wortspiel, Chase chased ihn von hinten und holt ihn ein. Und dann, ich habe mir das bei, du kannst ja hin und her springen, ich bin da sehr angemeldet, Coaches Cam. Alter, da kommt die komplette D-Line hinterher. Und zwar in einer Geschwindigkeit, wo ich sage, die wissen schon, das sind große, kräftige Jungs, die normalerweise, also ich habe früher eine Scheibe Wurst gekriegt, irgendwie so eine Mortadella-Scheibe, die meiner Mutter irgendwie an der Fleischtheke war. Die kriegen gefühlt einen Rollbraten. Und die Jungs also, sind schneller als Cornerbacks. Das hat mir echt Angst gemacht.
Chase Young ist ein kompletter Freak. Also es war Spaß, wie der da mitgehalten hat mit Barkley. Fand ich auch eine krasse Szene auf jeden Fall. Generell trotzdem, wenn wir jetzt schon beim Washington Football Team nochmal kurz sind, ich hätte jetzt in den ersten beiden Spielen trotzdem ein bisschen mehr von der Defense erwartet. Also 29 Punkte gegen die Giants, das sah letztes Jahr teilweise auch ein bisschen besser aus. Also sie haben das Spiel gewonnen, das ist die Hauptsache. Aber trotzdem haben sie nicht spielen nicht so solide wie letztes Jahr bisher, finde ich. Vielleicht kommt da noch was, das können sie, glaube ich, noch ein bisschen besser. Was wir noch über die Giants sagen müssen, glaube ich, was viele auch von den Medien dann noch aufgearbeitet haben. In der Schlussphase des Spiels ist einer an der Sideline plötzlich ausgerastet. Und zwar ein Neuzugang, Kenny Golladay, wurde sehr, sehr laut und hat in Richtung von Daniel Jones, der gerade saß, also Washington hatte den Ball, gepöbelt. Wurde laut, hat rumgeschrien, hat sich aufgeregt, war sauer. Und natürlich haben alle drumherum das mitbekommen und dann gesagt, oh, Golladay stinkert Daniel Jones an, was ist da los? Nach dem Spiel hat Joe Judge das so ein bisschen runtergespielt und gesagt, ja, nee, die haben sich im Lockerroom wieder umarmt, alles gut. Und Daniel Jones, da finde ich, hat er auch Qualität bewiesen, auch Charakter, hat nach dem Spiel gesprochen, Kenny Golladay nicht, und hat gesagt, ja, Golladay war sauer, dass das Spiel nicht so lief, wie er sich das gewünscht hat. Er ist ein emotionaler Typ. Ich möchte emotionale Typen, die den Ball haben wollen. Und das war nicht an mich gerichtet, sondern hat sich generell aufgeregt.
Nein,
er hat um meine Richtung geredet.
Nicht.
Wir haben uns danach ausgesprochen, umarmt, alles gut, wo ich mir denke, wieso müsst ihr euch aussprechen, wenn es sicherlich gemeint war, aber egal, Daniel.
Da war der Fehler in diesem Interview. Da hat er es verkackt.
Aber er wirft es, und das finde ich halt zeigt Charakter, er wirft es öffentlich nicht Golladay vor. Er wird wahrscheinlich im Lockerroom dann sagen, Digi, bist du bescheuert? Aber er sagt nicht öffentlich, was ein Typ. Und das, finde ich, hat dann auch Leader-Qualitäten. Kenny Golladay kann ich halt verstehen, ne? Das ist, der ist zu den Giants gegangen, weil er mehr zeigen wollte, was er noch drauf hat, war bei den Lions ja ein starker Receiver, hatte aber 8 Targets auch bekommen, von denen nur 3 gefangen, was natürlich nicht immer nur an ihm liegt, aber ich glaube, der hat sich ein bisschen mehr vorgestellt und war dann einfach frustriert und ich finde, das zeigt so ein bisschen, was bei den Giants gerade abgeht, dass sie eigentlich mehr können, aber nicht mehr zeigen und wen müssen wir da ansprechen, nicht nur an Daniel Jones, sondern ich glaube auch so ein bisschen langsam an Joe Judge, so was geht da aus diesem Team eigentlich hervor und was holst du da raus? Und ich glaube, dass der liebe Joe da langsam, wenn er nicht in die Puschen kommt, die stehen jetzt 0-2, auch mit den Fans ein bisschen Ärger bekommt.
Definitiv, denn, also weiß ich nicht, ich habe, also es gab so 2-3 Sachen, die mir von den Giants echt auf den Sack gingen. Das war so diese Neymar-Nummer, also sehr deutlich, weißt du, also der Kontakt ist immer da. Egal ob jetzt Golladay oder wer auch immer, also ich wurde gehalten. Also ey Digga, jetzt ernsthaft, die Schiedsrichter haben schon Augen, ne? Also das ist nicht Stevie Wonders Club irgendwie, der da rumsteht, sondern also die können schon gucken. Das hat mich ein bisschen genervt. So, und was mir auch aufgefallen ist, es war ja nicht nur Golladay, also es war an der Seitenlinie, die haben alle geguckt wie Jesus an Karfreitag und das ist nicht cool. Also ich will jetzt Joe Judge nicht irgendwie sagen, dass sein Stuhl schon wackelt, aber der wackelt. Also die Erwartungshaltung ist riesig. Du hast das größte Running Back Talent vielleicht der letzten 20, 30 Jahre. Du hast eine gute Defense, die tatsächlich auf dem Papier richtig Rambazamba machen kann. Aber irgendwie ist es nicht rund.
Und ja, die schlagen sich immer selber.
Ja, genau, die schlagen sich immer selber. Und New York ist so eine Medienmetropole, wo es ganz schnell ganz hässlich wird.
Ja, frag mal die Jets. Also, ja, ich glaube auch, die Jets. In den Giants steckt viel mehr drin. Man könnte vielleicht eine positive Sache für alle Giants-Fans da draußen noch sagen, auch wenn ich seinen Namen immer falsch ausspreche. Graham Gano, nicht Gano, ne?
Gano.
Hat ein Franchise-Rekord aufgestellt. Und zwar hat er 5 PATs verwandelt und hat jetzt 35 am Stück verwandelt, was ein Franchise-Rekord ist. No lie. Also immerhin etwas Positives. Nicht PATs, Field Goals, Entschuldigung. Also 35 Field Goals am Stück, Franchise-Rekord, immerhin der Kicker liefert, das ist ja auch was Schönes. Und Daniel Jones 95 Rushing Yards. So viele Rushing Yards hatte kein Giants-Quarterback in der Super Bowl-Era. Also auch das etwas, worauf man ein bisschen aufbauen kann, oder?
Ja,
so. Ein bisschen.
Und großartig fand ich die Überschrift zu diesem Spiel. Also ja, Golladay, Jones, bla bla bla. Der Kicker des Washington Football Teams hat erstmal gefragt, war jetzt ein bisschen spannend, könnte einer mal gucken, ob es meiner Mutter noch gut geht? Könnte er die mal anrufen? Großartig. Denn überleg mal, der Typ versemmelt das Ding und dann startet derjenige, der dem Longsnapper gegenübersteht, ein Bruchteil einer Sekunde zu früh auf Seiten der Giants. Dadurch gibt es die Strafe, dadurch das verschossene Field Goal nochmal, dadurch semmelt er das Ding rein und das Ding geht 30-29 aus. Also für Donnerstagnacht, ich muss ganz ehrlich sagen, kannst du dich noch dran erinnern, letztes und vorletztes Jahr war Donnerstag meistens so, oh ey, das sind so Partien, die will keine Sau gucken. Das war auch immer langweilig. Wir hatten jetzt tatsächlich Cowboys gegen Bucks, geiles Spiel.
Ja.
Und dass man das jetzt so sagt, überleg mal, in einem Abendzug. Cowboys gegen Bucks, geiles Spiel. Und Washington Football Team gegen die Giants, geiles Spiel. Das ist die NFL. Alles kann passieren. Finde ich großartig. So,
abschließend vielleicht noch. Wir haben beide auf Washington getippt. Also ja. Wir kriegen beide einen Punkt im
Tippspiel. So geht's schon mal los, ne?
Ja. Ich habe ein bisschen Angst, wie lange die Folge geht, wenn wir 32 Minuten über zwei Spiele reden und jetzt den ganzen Spieltag aufarbeiten.
Folge geht. Warte mal, wie lange sind wir schon dabei?
32 Minuten. Ja, wir haben halt Bock, Carsten, du und ich. Übrigens, also ich nehme mal ganz kurz die Fanbrille ab bei Heinicke, weil ich will jetzt nicht nur, ich mag ihn sehr gerne. Man muss der ehrlicherweise auch sagen, dass er am Anfang des Spiels eine bittere Reception geworfen hat auf James Bradbury. Aber, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen, auch wenn du Fehler machst, du musst davon erstmal wieder zurückkommen können. Es gibt ja viele, die dann in so einen Strudel kommen und nicht mehr rauskommen und nur noch Kacke spielen. Er hat es geschafft, dann demnächst einen mega Touchdown-Pass auf Ricky Seals-Jones zu werfen, der noch krass gefangen hat, und schon war wieder drin im Spiel. Also, das so vielleicht als kleine Moral, Leute, nicht nur Athleten oder Sportler, sondern auch für den Alltag bei euch da draußen, wenn es mal kacke läuft, irgendwas kacke passiert, nicht davon runterbringen lassen, positiv bleiben und es weiter versuchen und an sich selbst glauben, an die Qualität selber glauben, weil ansonsten kommt man da nicht raus. Deswegen, Fehler passieren, weitermachen.
Das hast du jetzt so schön gesagt.
Ich hab Bock heute.
Ja, also ohne Scheiß, das kann man, also wirklich, das war jetzt, also Lebenshilfe.
So,
das
bedeutet für mich, Tippspiel verloren erste Woche, jetzt muss besser
werden. Jetzt muss besser werden, also man muss einfach, das war die erste Woche Interception, alles cool. Ja. So, da du ja die ganze Zeit hier schon Liebe verteilst, dazu passend haben wir eine Frage.
Ja.
Moin, Sie ihr beiden. Ganz liebe Grüße von mir, Groß Gelsenkirchen. Ich möchte hier nicht alle wach machen, deswegen spreche ich ein bisschen leiser. Jeder hat ja so seinen Lieblingsspieler. Meiner zum Beispiel ist Devin White. Welcher ist denn eurer? Schönes Wochenende und viel Spaß beim Football.
So, Mike, jetzt hau raus.
Mein Lieblingsspieler aktuell?
Ja, das ist Heinicke.
Ich muss eigentlich Heinicke sagen, aber ich würde sagen, also die Spieler, die mich halt damals die ich mich verliebt habe, als ich angefangen habe zu schauen, waren halt Brady, Edelman und Gronk. Das waren so die drei, die ich geliebt habe. Ich mag auch immer noch Brady und Gronk, obwohl sie bei den Bucks spielen, und gönne denen alles. Ich finde auch Julie Edelman geil. Das ist so ein typischer Neurentner. Also der kommentiert auf Twitter jedes Play, seitdem er retired hat. Jedes Play. Also das ist so geil. Jedes Play kommentiert er. Irgendwie,
ich glaube, der geht seiner Frau zu Hause richtig auf den Sack.
Devonta Smith fängt einen Touchdown-Pass, er postet, wie Devonta Smith irgendein T-Shirt von seinem Shop hochhält und sagt, my brother. Also jede Situation wird von ihm kommentiert. Und aktuell würde ich sagen, weiß ich nicht. Also es gibt viele Spiele, die ich gerade sehr, sehr abfeiere. Natürlich die erfolgreich spielen, so ein TJ Watt, glaube ich, muss man zum Beispiel einfach mögen. Aber der größte Hype ist tatsächlich gerade bei Heinicke. Ich finde seine Story geil und ich finde, gönne ihm auch alles. Deswegen, ich nenne jetzt einmal Taylor Heinicke.
Du? Okay. Dominik hinzu.
Oh, okay, aber das ist natürlich auch jemand, der einiges schon erlebt hat.
Und ja, konfrontiert man wurde. Man tritt nicht auf Quarterbacks drauf, bla 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 bla. Also es gibt drei Jungs, die ich echt, also aufgrund ihrer Werdegang-Geschichte bis Leidenschaft für das Spiel, das ist ja immer so ein Punkt. Weißt du, ich hab auch gerne Spieler, die du zügeln musst, die habe ich lieber als Jungs, die du motivieren musst. So. Und ich mag drei Jungs also extrem gerne. Punkt 1, Calais Campbell. Ist für mich, also allein die Stimme. Hallo.
Den mag ich auch,
ja. Geiler Typ.
Der ist cool.
Dann mag ich unwahrscheinlich gerne Jason Pierre-Paul. Nach einer dummen Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, 4. Juli macht jeder Feuerwerk an. Er macht auch Feuerwerk an, aber er schießt nicht nur die Raketen in den Himmel, sondern auch seine Finger. Also ihr müsst mal drauf achten, dem fehlen halt Finger und trotzdem zurückgekommen und spielt halt eigentlich besser denn je. Und Sue ist für mich großartig.
Ja, mag ich auch, eigentlich alle drei.
Und wem man nicht vergessen darf bei der Geschichte, ist Marcel Darius. Also wirklich schlimme Geschichte hinter sich. Im Kopf gewaltige Probleme gehabt, sich dann so zusammenzureißen und dann so abzuliefern. Großartig. Aber ganz vorneweg immer Sue. Also seid nicht nur bei den Dolphins, sondern egal, wo er jetzt spielt. Also ich finde ihn super. Auch jetzt bei den Bucks war geil. So, haben wir das geklärt. So, jetzt kommen wir. Oh, Alter, wir sind echt, also wir sind heute schon lange unterwegs. Das ist so ein Klönen unter Männern. So, ja, nee, weißt du, und hier und was hier so los und go, keine Ahnung, ne? Jo, weiß ich auch nicht. Also wir müssen natürlich jetzt, also wir müssen und wir wollen vor allem tippen und analysieren und loslegen. Und denn es kommt einiges. Also ich finde, da kommt einiges auf uns zu, mein Freund.
Ja, das erste Spiel ist, habe ich direkt ein Ohrwurm, dickes B-Home. Bengals gegen Bears. Das ist für mich schon
Bengals mal
ein geiles Duell auf Augenhöhe, ehrlicherweise, weil die Bengals in Woche 1 dann doch gut ausgesehen haben und wie schnell das in so einer NFL gehen kann. Erst bist du der Loser, der in der Preseason alles droppt und jetzt hypen sie ihn wieder alle zum kommenden Rookie of the Year. Die Rede ist von Ja'Marr Chase, dem Wide Receiver der Bengals. Auf einmal ist er der brutalste überhaupt. Jedes Play wird hochgeladen. Es wird hochgeladen bei, ich glaube, Bleacher Report war es oder ESPN, wie Chase Patrick Peterson im Kreis hat drehen lassen bei einem Play. Er hat den Ball gar nicht bekommen, er hat keine Yards gemacht, aber er hat Patrick Peterson verarscht. Und die haben das hochgeladen mit Chase gonna be, keine Ahnung, Rookie of the Year. Und Patrick Peterson hat das kommentiert mit, yo, wie viele Yards hat er denn an dem Play gemacht?
Ja, das ist, da ist Leidenschaft drin. Also, ja. Ich finde, Burrow in Woche 1, 20 von 27, 261 Yards, 2 Touchdowns, 128,8 Rating. Puh, da musst du gegen die Vikings so erstmal machen, ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Das ist halt so der Punkt. Und da kann Patrick Peterson jetzt noch so, ja, Digga, und wie viel Yards? Ich an deiner Stelle, also, da standen so Harrison Smith und so, ne? Also, die Vikings-Defense sind jetzt keine Nasebohrer. Das ist jetzt nicht die Fußmatte der Liga. Also, die wissen schon, was sie tun. Und wenn du dir zum Beispiel, also, mein Lieblingsplay, war Goal-Line, stehen an der 3-Yard-Linie, also du schickst den Blitz durch die Mitte, Outside-Contain hält super und trotzdem steht Burrow und da sind wir wieder bei Heinicke-Style mit Cojones in der Pocket und sagt, Digga, ich weiß, tut gleich weh, macht mir aber nichts, pass auf jetzt zeige ich dir was. Geiler Typ, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, vor allem die Bengals müssen jetzt auch eigentlich jedes Spiel, was irgendwie zu gewinnen ist, gewinnen, weil die AFC North, die wird dieses Jahr auch close. Also die Steelers, die Bengals, die Browns und die Ravens, da sind keine Fehler erlaubt, ehrlicherweise. Und dann musst du so Spiele, finde ich, auch wie gegen die Bears, gewinnen. Und die Bears auf der anderen Seite, die haben natürlich wieder was gut zu machen, weil sie haben das erste Spiel verloren. Auch da, also gefühlt, Andy Dalton tut mir ein bisschen leid, weil Andy Dalton ist kein schlechter Quarterback. Das ist sogar jemand, der hat das Potenzial, ein guter Quarterback zu sein. Aber die haben einfach alle Bock auf Justin Fields. Die wollen nicht Andy Dalton sehen, die wollen den neu geholten Quarterback sehen, der liefern soll. Und bei jedem Play, was Dalton da steht, wird da schon gefühlt ausgebuht oder die Leute gehen nicht ab. Und sobald Fields das Feld nur betritt, rasten sie aus. Also ich glaube, dass Nagy es nicht lange schaffen wird, Fields weiter wegzuhalten, ganz egal wie Dalton und Fields spielen. Und das ist eine gefährliche Situation gegen die Bengals, weil die Bengals wirken mehr als Einheit und die Bears wirken ein bisschen innerlich zerrissen, weil sie eben noch nicht wissen, ist jetzt Fields unser Quarterback oder doch noch Dalton oder was machen wir jetzt? Also es ist so ein bisschen...
Da jetzt ins Huddle? Ja, ach, guck mal, der...
traditionell schön. Das Fragezeichen bei den Quarterbacks. Deswegen glaube ich, könnte das in so einem Spiel ein entscheidender Faktor sein, dass du einmal Burrow hast, der das Ding halt mit Anfang 20 schon zu Ende führt und auf der anderen Seite die O-Line einmal gucken, wer steht denn jetzt da?
David Montgomery. Also, Maschine.
Der spielt immer, ne? Jeder Snap.
16 Carries, 108 Yards letzte Woche, 6,8 Yards. Puh. Also, wir alle wissen, ne? Also, erster und 10 heißt das. Bei 6,8 Yards läuft er zweimal und du bist schon 5 Yards weiter als gedacht. Ein Touchdown, also ganz ehrlich, Bengals Defense gegen den Lauf, sah gegen Cook gut aus. Muss jetzt tatsächlich richtig gut funktionieren, sonst hast du ein Problem. Sonst hast du ein echtes, beschissenes Problem. Mir hat das tatsächlich richtig gut gefallen. Sie haben Dalvin Cook gehalten bei, ich glaube, knapp 60 Yards. Also waren 3, irgendwas pro Carry. Das kann gut funktionieren. Das kann, also wenn du Montgomery im Griff hast, dann muss man ganz ehrlich sagen, funktioniert es. Die Pass-Defense der Bengals, die haben 350 Yards knapp zugelassen. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel.
Und da kommt jetzt Jamar Chase.
So. Und der hat mal eben kurz 100 Yards in seinem, also muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Andy Dalton war jetzt okay, 206 Yards, das sind 5,4 per Attempt, glaube ich, eine Interception, so brauchen wir nicht drüber zu reden. Also Rating unter 80 war jetzt nicht geil. Sie leben halt von ihrer Defense, das darf man immer nicht vergessen. Bears Defense ist immer gut und immer gefährlich, aber ich bin mir nicht sicher, was mich da erwartet. Also das ist so ein Spiel, das ist... Also die Bengals sind besser als gedacht. Das hätte ich vor der Saison, ich hätte gedacht so, ja, okay, komm. Ja,
warte, die haben in der Overtime gegen die Vikings gewonnen. Da musst du erstmal warten, wie gut die Vikings wirklich sind. Ich finde viel erstaunlicher, also die Bears-Defense hast du gerade gelobt, zu Recht. Ich finde die eigentlich auch super stark. Die wurden von Stafford und den Rams 34 Punkte eingeschenkt. Da ging halt gar nichts. Und ich glaube, dass die Bengals A, wie schon gerade gesagt, die Sicherheit des Quarterbacks auf ihrer Seite haben. B, das Momentum. Also so ein Overtime-Sieg pusht dich halt ins Grenzenlose. Und Jamar Chase, der halt jetzt Bock hat und allen es zeigen will. Die größte Schwachstelle ist und bleibt die O-Line der Bengals. Und wenn die Defense der Bears da durchkommt und Burrow sich wehtut, das ist für mich die größte Siegchance der Bears. Nichtsdestotrotz, um jetzt hier mal den Tipp rauszugeben, ich sag, die Bengals nehmen das Momentum mit und gehen 2-0 und die Bears gehen 0-2 und ich glaube, in Woche 3 wird Justin Fields dann starten.
Gehe ich mit und zwar, das wird so ein Ding 27-24 für die Bengals.
Okay, ja.
Also so, weißt du, so die Kategorie.
Hey, Hand in Hand, Carsten,
Freundchen. Hand in Hand mit einem Blumenstrauß.
Gut, erster Tipp durch.
Hier wurde doch schon wieder was in Kaffee getan heute
Morgen. Ich habe auch, also irgendwie bin ich auch aufgedreht. Ich freue mich.
Ich glaube, es liegt an der fehlenden Schlafzeit.
Vielleicht.
Vielleicht. Wer weiß es schon, meine Damen und Herren.
Ja, nächstes Spiel. Die Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Und eines von diesen beiden Teams steht 1-0 und das andere 0-1.
Was man so auch nicht gedacht hätte vor der Saison. Also, ehrlich gesagt. Oder du? Also hätte ich nicht gedacht. Du?
Ja gut, die Browns verlieren halt jedes Spiel, das erste zumindest. Aber gut, die Browns haben gegen die Chiefs gespielt, die Texans haben gegen die Jaguars gewonnen. Ist egal. Die Texans stehen 1-0, sie haben das erste kleine Zeichen gesetzt und den Kritikern gezeigt, dass sie nicht jedes Spiel herschenken. Die Browns haben wir beide auch gesagt, eine Riesenleistung gezeigt gegen die Chiefs und dann gegen einen überragenden Pat Mahomes verloren und können jetzt eben zeigen, dass sie es drauf haben. Wieder ohne OBJ, also das wird dich als kleinen Anthony Schwarz-Freund ja freuen.
Ja, ich bin Anthony Schwarz-Freund. Obwohl, freut mich überhaupt nicht. Ich spiele ja diese Woche Fantasy gegen Bruni. Und ja, ich habe gewavert bis zum geht nicht mehr. Ist alles abgelehnt worden.
Ey, ohne Spaß, Carsten. Also für alle, die
unsere
Fantasy, ganz kurz off-topic sozusagen oder ein bisschen off-topic. Alle, die unser Fantasy-Football nicht verfolgt haben. Es gibt einen in der Liga, der heißt Sinte. Sein Team heißt Nasco ist ein Hoden-Kobold. Nasco ist einer meiner besten Freunde oder vielleicht mein bester Freund, wenn ich das so nicht sage, kriege ich Ärger, ist mein bester Freund und der wollte ihn einfach nur ärgern, hat sein Team so genannt, Nasco ist ein Hodenkobold. Ich weiß nicht, wie dieses Waiver-System genau funktioniert, aber der hat 7 Spieler nach der ersten Woche ausgetauscht und jeden bekommen. Ich wollte einen und hab den nicht bekommen. Ich bin auch verdammt sauer und ich spiele gegen den du letzte Woche gewonnen hast, den lieben Patex. Ich brauche jeden Mann und der Typ tauscht 7 Spieler aus und kriegt alle, wie er will und ich krieg keinen.
Ich hab keine realistische Chance gegen Boni, denn, nein, ernsthaft, ich hab Jerry Jeudy.
Also, oh, das ist bitter.
Wollte ich austauschen, geht nicht.
Soll ich
mit folgender Begründung, Achtung, ich lese dir den Waiver. den Waiver Report vor. Pass auf, ja. Achtung. Your waiver request for David Njoku was denied because another team had a higher priority.
Ja.
Der nächste, genau dasselbe. Der Text, das liest sich dreimal so durch. Ey, so, ich habe also nur Kapotte auf der Bank.
Carsten, ich wollte Elijah Mitchell von den Niners, weil Mostert ja verletzt ist, habe ich auch nicht bekommen wegen Sinte. Aber wir sprechen uns ja nicht ab, aber willst du irgendeinen Receiver haben? Ich habe so einen Tim Patrick, so einen Rager, so einen Shannon. Naja, wir können ja später nochmal reden.
Also mein Team jetzt, Josh Allen, Nick Chubb, Miles Sanders, Randall Cobb, Antonio Brown, Kyle Pitts und Juju Smith-Schuster. Problem ist,
ja, IR, Team IR, ist
questionable, questionable. Ja, nee, wavern geht nicht. No, nee, ist okay, dann spiele ich einfach mit der Resterampe. Resterampe war Baker Mayfield jetzt nicht. Also ich finde, und das meine ich jetzt echt ernst, 21 von 28 für 321 Yards. Puh, da musst du auch erstmal machen gegen die Chiefs. Und mir hat das tatsächlich, was die Bengals gemacht haben, gut gefallen. Was die Browns gemacht haben, hat mir sogar noch viel, viel besser gefallen. Also, du musst erstmal so solide spielen. Nick Chubb, ja, komm. Also nur 83 Yards, fantasy-technisch natürlich scheiße, aber zwei Touchdowns. Also ich glaube, ja, die Texans, alles cool. So, also Tyrod Taylor, 21 von 33, zwei Touchdowns, 112er Rating. Alles super. Aber wer jetzt gegen die Browns tippt, also Entschuldigung, der hat Drogen genommen.
Die Texans tun mir ein bisschen leid, weil sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Sie sind besser, als viele gedacht haben. Sie haben wirklich das Zeug, Spiele zu gewinnen dieses Jahr, was viele ihnen abgesprochen hätten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so überzeugend gegen die Jaguars gewinnen. Sie haben halt ein bisschen Pech mit dem Schedule. Also wenn sie jetzt gegen, wie die Woche drauf, Panthers spielen würden oder vielleicht gegen die angekratzten Colts oder die Jets oder ich weiß nicht, wäre alles irgendwie möglich. Aber gegen die Browns, die für uns beide, glaube ich, einer der möglichen Super Bowl-Contender sind, wird das, glaube ich, brutal. Und das ist so ein bisschen bitter, was den Spielplan angeht, weil sie das Momentum jetzt wahrscheinlich dann wieder verlieren. Ich tippe auch auf einen deutlichen Browns-Sieg, weil ich glaube, die Browns haben einfach Bock jetzt zu zeigen, was sie drauf haben. Mit oder ohne OBJ ist in dem Fall egal. Ich glaube, Cleveland gewinnt.
So. Du auch.
Ja, okay. Ich trage ein. Wir sind bisher 100%.
Bisher sind wir.
Ja, du hast ja letzte Woche auch gut getippt. Ich muss natürlich mich ein bisschen anpassen.
Ach so.
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 Nächstes Spiel. Die. Oh. Ich glaube, da sind wir uns wieder einig. Bei mir steht Rams Colts.
Oh ja.
Wer soll Stafford mit dieser Offense und Donald Ramsey und diese Defense aufhalten? Die Colts sind es nicht. Ich sag's sofort, die Rams gewinnen das.
Ja, können wir relativ kurz machen. Statistisch gesehen, auf dem Papier, sieht Carson Wentz gut aus. Guck dir das Spiel nochmal an. Du siehst, okay, da sind noch echt Defizite. Wenn die Rams eins können, ist es Defense spielen. Du kannst sie tatsächlich nur mit dem Lauf momentan ein bisschen irritieren und ein bisschen nach vorne ziehen, was einfach an diesem Defense-Schema liegt, was sie spielen. Dafür musst du aber wirklich die beste O-Line-Leistung haben, die Jungs abrufen können. Wird schwierig, deswegen ganz klar, regel die Rams mit, hätten wir mit Stafford, der geilen Katze.
Ja, allein wenn du den Injury Report vorliest, also ja. Quitty Pay questionable, Xavier Rhodes questionable, Darius Leonard questionable, also wenn die wirklich alle nur angeschlagen spielen können. Puh, also ich bin ein bisschen überrascht von dem Matchup-Predictor bei ESPN, die sagen nur 55% für die Rams. Also vielleicht unterschätzen wir auch die Colts
so,
zu Hause.
Ja, so, das ist total spannend.
Ja, also ich glaube irgendwie, also auf das Duell, was mich freue, ist tatsächlich Quentin Nelson gegen Aaron Donald. Wenn die mal aufeinander prallen sollten, wäre das ganz geil. Aber ansonsten, glaube ich, wird es eine klare Nummer für die Rams. Aber eine gute Nachricht gibt es trotzdem für alle Colts-Fans. Ich weiß, ihr habt es auch nicht so einfach bei uns. Carsten mag euer Logo nicht. Ich bin auch sehr kritisch dieses Jahr. Aber Hard Knocks macht dieses Jahr was Neues. Sie begleiten nicht nur ein Team wie jetzt die Cowboys in der Vorbereitung, sondern auch jetzt ein Team in der Regular Season. Und das erste Team, was begleitet wird, sind die Indianapolis Colts. Und das finde ich ziemlich cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es soll All or Nothing
2.0
genau sein, aber im Endeffekt für den Zuschauer, für den Fan einfach mehr Content über eine geile Zeit für ein Team. Die Colts sind das erste Team, was in Season bei Hard Knocks stattfindet. Finde ich ziemlich cool. Bin gespannt, was da alles rumkommt, weil ich glaube, da kannst du im Lockerroom auch mal knallen.
So, apropos knallen. Nächste Partie, bitte.
Ja, beide tippen auf die Rams. Nächste Partie sind Divisionsduell. Die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Also ich finde, ganz egal, wie gut die Cardinals waren, ich war von den Bills schon ein bisschen enttäuscht. Was die da gezeigt haben.
Ja.
Die Dolphins, scheißegal wie, haben gegen die Patriots gewonnen, sind also 1-0 in die Season gestartet und spielen jetzt zu Hause gegen die Bills.
Das können wir. Wir haben eine Rutsche.
So. Ich sehe schon vorm Spiel Allen erstmal diese Rutsche testen. Ey, guck mal hier.
Allen und Tua zusammen. Willst du mit mir rutschen? Okay.
Also ich glaube, das wird ein enges Spiel, weil ich glaube, die Bills echt, die sind noch nicht ganz da. Und ich glaube, dass die Dolphins eklig spielen können gegen Teams wie die Bills.
Also zu Hause können wir. Das meine ich echt ernst.
Ich lasse dir den Vortritt, das ist dein Team.
Zu Hause können wir. Und es ist ja ganz wichtig. Also wir haben eine Katze gerettet.
Ja, die Fans, ja.
Ja, also wir. Die Dolphins-Fahne. Und das ist ein gutes Omen. Das meine ich echt ernst. Das ist ein richtig gutes Omen für McCourney und Co. Turnover gegen, also wir haben tatsächlich 281 Yards gegen Mac Jones, also gegen Mac and Cheese zugelassen. Druck war nicht wirklich da, wenn du es analysierst. Die O-Line der Patriots hat richtig gut gearbeitet. Die O-Line der Bills ist jetzt auch keine Nasebohrer-Truppe. Lauf waren wir auch nicht so gut. Also 100 Yards hat Harris zusammengelaufen, 4,3 Yards im Schnitt. Und also Tua, ja, da waren auch so ein paar Pässe dabei, wo ich gedacht habe, so puh, ach, Diggi, also.
Naja, aber eher ein Jalen Waddle scheint ja schon zu funktionieren.
Ja,
das war gut.
Das scheint alles zu funktionieren.
Gegen Tre'Davious White wird das bestimmt super.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und Josh Allen, ja,
weiß. Tippst du also, gegen dein Team?
Boah, ich bin hin und her gerissen. Es geht im Tippspiel um was. Und es ist ja jetzt nicht Fanliebe Deluxe, also es ist ja hier jetzt nicht, oh, du bist so. Das Problem ist, also. Denken wir mal an Allens Pässe, also knapp überworfen, da waren Leute sträflich frei. Da habe ich mir gedacht, so, buh, also wenn der jetzt nächste Woche Zielwasser hat, hat Miami echt ein Problem. Also bestes Beispiel war richtig tief in die Endzone, der, wirklich einen halben Meter nur zu weit und das 3-4 Mal in dem Spiel. Der muss sich halt nur einschießen. Also mein Herz sagt Dolphins, wenn Savion Howard einen guten Tag hat, kann das was werden. Meine Expertise würde sagen Bills.
Also tippst du?
Ich krieg das nicht hin. Ich krieg da echt Herpes am Mund. Ach komm, heute ist egal. Es ist ein Tippspiel, ne? Das ist ein Experten-Podcast hier und nicht ein Fan-Podcast. Ja. Bills. Das tut mir so in der Seele weh.
Okay.
Carsten, ach komm, nee, stay true to your code. Was soll was die jetzt? Scheiße? Was soll die Scheiße? In Tua we trust. Mir scheißegal, gehe ich mit wen denn fahren unter Dolphins.
Gut, ich tippe Remis.
Was?
Ja.
Ich tippe Remis, ist geil. Ja. Spielt dieser Remy-Motor auch mit, oder was?
Experten-Podcast und ich muss auch richtig tippen. Ich sag unentschieden. Ich sag, das wird deswegen ein ausgeglichenes Spiel. Übrigens, der meistgedroppteste Spieler im Fantasy-Football oder einer der meistgedropptesten nach Woche 1 war Mike Gesicki. Die meisten Fantasy-Managers haben einfach Mike Gesicki gedroppt, weil er einfach im ersten Spiel nichts gemacht hat.
Da finde ich ein bisschen unfair. Meinen dritten Waiver vorlesen. Your trade for your request for Mike Gesicki was denied because someone else had a higher priority.
Ja, nee, ist klar. Ich finde es ein bisschen unfair, weil, liebe Fantasy-Managers da draußen, so ein Titan. Es kommt ja immer darauf an, ob der als Titan eingesetzt wird, vor allem im Fantasy, der Bälle fangen soll oder blocken soll. Und wenn man ein bisschen in die Materie geht, Austin Jackson war verletzt, Liam Eichenberg hat das Rookie gespielt. Mike Gesicki musste gegen die Patriots sehr, sehr viel blocken. Der konnte gar nicht den Ball fangen. Das ist ein bisschen unfair für ihn. Ich kann mir vorstellen, dass
die Hände voll.
Ja, dass wenn er wieder mehr Spielzüge bekommt, wo er den Ball fangen soll und kann, dass da auch die Punkte kommen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht Mike Gesicki nach dem ersten Spiel schon abschreiben. Ich glaube, das war einfach...
Ich habe ihn nicht mal gekriegt.
Ja, wurde einfach anders eingesetzt. Nein, ich glaube wirklich, es wird ein enges Spiel. Ich glaube auch ein Ticken eher, dass die Bills gewinnen. Aber ich will hier einfach mal Heinicke Balls zeigen und sage, das geht unentschieden aus. Ich tippe Dolphins, Bills, unentschieden. Hm. So, wenn das kommt, Carsten, ne? Was kriege ich dann?
Ja, dann knie ich wieder vor dir an und sage, ich
bin unwürdig. Das kommt niemals. Gut, nächstes Spiel.
Also ich hätte, pass auf, also nur mal so jetzt, ne? Off-Topic, das zählt jetzt nicht fürs Tippspiel. Also ich glaube tatsächlich an so ein 28-20, 27-24, also für die Bills. Aber ich bin jetzt, ich mache
Liebe. Pass mal auf, Liebe. Wenn die Dolphins das gewinnen sollten und 2-0 stehen in dieser Division und die Bills stehen 0-2, das wird dann das erste Mal in der... Und die
Patriots stehen 0-2.
Ja, das kommt ja gleich. Das wird das erste Mal in der Bills-Ära unter Allen und McDermott, das könnte unbequem werden. Also wenn das Team 0-2 steht, was sehr, sehr viele Experten vorher in der Top 5 der Liga gesehen haben,
Oh ja, dann brennt der Baum.
So, Patriots Jets ist das nächste Spiel. Tippst du auf die Jets?
Ich frage den Freund.
Also ich könnte ja schon wieder kotzen.
Wieso?
Du hast ja gesagt.
Nein, aber wieso könntest du kotzen?
Wenn, okay, das können Jets-Fans wahrscheinlich auch, aber wenn ich auf den Injury Report schaue, Calvin Neu ist wieder angeschlagen, Jonnu Smith, Trent Brown tut unfassbar weh. Auf der anderen Seite, die Jets, es tat mir auch eine Seele weh, so ein Monster wie Mekhi Becton oder Mickey Becton auf dem Auto zu sehen, was ihm rausfährt, weil er auf die Injured Reserve gepackt wurde, weil er sich verletzt hat.
Ich meine, der Typ sieht aus, als könnte der allein die Katapulte nach Mordor ziehen.
Ich hatte Angst, dass das Auto ihn tragen kann. Ich dachte, die brauchen irgendwie einen Pickup, LKW, weiß ich nicht. Ja, ich dachte,
das geht vorne hoch.
Ja.
Geht vorne hoch. Das ist so ein geiles Bild gewesen. Und der Fahrer so, warte mal, hier läuft was schief.
Ja, aber Jokes aside, das tut mir wirklich leid, weil Becton ist einer der wichtigsten Spieler in der O-Line. Vor allem Wilson wird es leid tun. Der wird fehlen, solange er eben ausfällt, weil das ist ein Spieler, den kannst du nicht sofort ersetzen. LaMarcus Joyner auch auf der Injured Reserve, also die Jets auch Verletzungsprobleme und Mac Jones sah in der ersten Woche nicht schlecht aus. Ja. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, die Jets haben definitiv zu Hause eine Chance zu gewinnen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie Wilson seine Receiver eingesetzt bekommt und wie viel Zeit er von seiner O-Line bekommt gegen diese Defense ohne Becton. Aber ich muss an mein Team glauben. Ich glaube an Mac Jones. Und ich glaube, dass Harris ein gutes Spiel machen wird. Und deswegen tippe ich auf die Patriots.
Es wird nur unentschieden.
machst du das gleich oder andersrum?
Nein, ich sag...
Ach du Schisser.
Ich glaube wirklich an die Jets. Ich glaube an die Jets. Das, was ich in der ersten Woche gesehen habe, hat mir gefallen. Es hat noch nicht gereicht. Deswegen Trommelwirbel. Jets.
Ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und die Patriots 0-2 mit den Bills und die Jets 1-1 im Dolphins 2-0 wäre schon ein geiler Start für alle Dolphins.
Oh, ohne Scheiß, die Tabelle druck ich mir aus. Die bewahre ich auf. Das hatte ich noch nie, das Gefühl. So. Aber gut. Ja, weiter geht's.
Nächstes Spiel. Die 49ers gegen die Eagles wird ein geiles Footballspiel. Das meistverkaufte Trikot nach Woche 1 ist?
Ja, Mr. Hurts.
Love Hurts. Die Eagles-Fans glauben jetzt an ihn. Und die 49ers...
Die hätten auch vorher an ihn glauben können. Also jetzt mal ehrlich. Also nach Prinz Harry geht's aufwärts. Also ernsthaft. Das meine ich echt ernsthaft.
Der Ich war schon auch skeptisch. Ich war auch schon skeptisch, aber ich finde, in Woche 1 sah extrem gut aus. Die Eagles haben mich auch überrascht. Ich glaube auch, dass sie...
Bei dir ist gerade eine Straßenbahn vorbeigefahren.
Ja, bei mir fällt dir alles durchs Wohnzimmer. Straßenbahn, Polizeiauto, weiß auch nicht, was hier los ist. Die Eagles sind für mich in diesem Spiel der eherere Favorit. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil die 49ers eigentlich ein Top-10-Team sind, aber Jason Verrett, Saison aus. Raheem Mostert, Saison aus. Eric Armstead, questionable. Greenlaw, out.
Es ist wie letztes Jahr, nur dass es diesmal nicht die Defense trifft. Also nur die Defense trifft. Das ist, ohne Scheiß, 49ers, ich weiß nicht, haben die so einer Voodoo-Königin die Vorfahrt genommen? Sind die verflucht? Ich habe keine Ahnung. Jedes Jahr dasselbe.
Es macht keinen Spaß. Also Steinerhell muss auch sagen, es macht keinen Spaß. Also nichts gegen Mitchell, Hasty, Sermon, die alle jetzt dahinter Running Backs sind, auch alles gute Leute. Aber es muss auch frustrierend sein, da wird jeder Broncos- und Giants-Fan zustimmen wahrscheinlich. Oder auch Patriots-Fan teilweise. Wenn du dauernd diese Verletzten hast. Und ich glaube, die 49ers sind das am meisten gebeutelte Team der letzten Jahre, was Verletzungen angeht.
Ja.
Das ist einfach Kacke. Wir wollen die besten Spieler gegeneinander spielen sehen und nicht nur die Backups. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für die Eagles, die so überzeugt haben im ersten Spiel, gegen diese 49ers zu gewinnen.
Jalen Hurts. 3 Touchdowns, ein 126er Rating. Das ist schon geil. Also machen wir uns mal bitte nichts vor. Also das war letztes Jahr NFC Least. Devonta Smith, 8-mal den Ball angeworfen, nur 6 gekriegt, 71 Yards, okay. So, aber mir hat die Offense extrem gut gefallen. Mir hat die extrem gut gefallen. Und Mike, die Pass-Defense, ne? Der 49ers. Also, die haben gegen Jared Goff gespielt. 338 Yards hat der Typ erworfen, 3 Touchdowns, sie haben nur eine Interception gefangen.
Sherman gefällt das. Ja, man muss halt sagen,
gegen die Eagles nicht leicht.
Man muss halt sagen, dass sie das erst in der zweiten Hälfte zugelassen haben, wirklich, weil sie dann irgendwie den Fokus verloren haben. Deswegen finde ich diese Statistik so ein bisschen, zeigt eher, dass sie mentale Probleme gehabt haben, als wirklich Leistungsprobleme. Gegen die Eagles, gegen Hurts, mit Rager, der überzeugt hat, mit Devonta Smith, mit Zach Ertz, der noch questionable dasteht. Also, ich glaube, das wird ein hartes Spiel für die 49ers und ich tippe auch einfach mal auf die Eagles. Ich hätte es vor der Season nie gedacht, dass ich bei diesem Spiel auf die Eagles tippe, aber das hat mir einfach besser gefallen. Es sind zu viele Spieler verletzt bei den 49ers. Ich sage, Philadelphia gewinnt.
Definitiv. Also wir haben Matt Ryan und seine Offense und Kyle Pitts, den ich übrigens im Fantasy-Team habe, der nichts gerissen hat, bei 164 Yards hält. Bumschalacker. Fly, Eagles, fly.
So, jetzt bin ich gespannt.
Und jetzt du bist die ganze Zeit gespannt, wie die Flitzebogen.
Das stimmt, mein Freundchen.
Mein Freundchen, sag mal, ey, hast du auf dem Superman-Heft geschlafen oder was?
Die Raiders, die so überzeugt haben zu Hause, gegen die Pittsburgh Steelers, die einen geilen Matchplan hatten und deswegen völlig verdient ihr erstes Spiel gewonnen haben, treffen aufeinander, aber eben nicht in Las Vegas, sondern in Pittsburgh. Also das wird eine schwierige Nummer. Habe ich übrigens bei den Bills vorhin gesagt, dass sie gegen die Cardinals verloren hätten? Nee, ne? Das waren nämlich die Titans. Ich meinte bei den Bills vorhin die Steelers.
Ja, als die Gegner. Hatten blau auf dem Helm, ist scheißegal.
Ja, ja, also Steelers waren es. Sorry dafür. So. Steelers gegen Raiders. Mein Call Nummer 1, das wird kein geiles Spiel. Ich glaube, das wird wieder ein
Low-Scoring-Game. Ich liebe dich. Ich liebe dich genau dafür. Genau dafür.
Also es kann auch ein defense-mäßig geiles Spiel werden, aber ich glaube, es wird nicht High-Scoring.
Das also es wird nicht so, dass du sagst, boah, warum was wackelt hier? Wackelst du die ganze Zeit am Mikro? Ich höre mal
Nee, bei mir ist das Straßenbahn wieder.
Erdbeben in München. Apropos Erdbeben. Wir reden, also für alle, die etwas jünger sind. Steel Curtain. Brutal. Also wirklich brutal, was die in den 70ern und wie die früher Defense gespielt haben. Du hast tatsächlich eine geile Secondary. Du hast einen Hayward. Du hast Watt. Du hast eine richtig, richtig, richtig bestialisch gute Defense. Die macht es dir leicht. Die macht es dir ganz, ganz leicht. Da kannst du als Big Ben auch schon mit ein paar mehr Kilometern auf dem Tacho dir sicher sein, du kriegst den Ball öfter zurück, als du mit einer anderen Defense ihn kriegen würdest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube an die Raiders. Ich liebe die Raiders. Ich liebe die Attitude. Also wirklich, ich mag das. Aber das wird nicht schön, das Spiel. Das wird nicht schön. Derek Carr wird in den Rasen eingearbeitet. Da muss die O-Line richtig abliefern. Richie Incognito immer noch nicht wieder da. Den brauchst du echt als Runblocker, auch wenn der schon alt ist. Aber das ist ein Viech. Der hat einen Nagel im Kopf. Jetzt gar nicht wegen seiner Fehlverhalten-Geschichten, sondern der Typ ist wirklich, wenn du den auf dem Feld hast, hast du einen geilen Runblocker. Der ist nicht da. Und das wird wehtun. Das wird wehtun. Das wird so ein 13-10. Das wird nicht cool. Aber ja. Die Steelers gewinnen das Ding.
Glaube ich auch. Man muss dazu sagen, was wieder so bitter ist für die Raiders, dass Jared McCoy sich wieder schlimm verletzt hat. Das ist auch jemand, der fehlen wird, Defensive Tackle. Diese Verletzungen, das macht einfach keinen Spaß. Nach der ersten Woche schon wieder so viele Spieler, die ausfallen. Es ist auch ein Aufeinandertreffen alter Bekannte. Also, wer das nicht weiß, Mike Tomlin war 4 Jahre mal im Staff von John Gruden in Tampa Bay, Anfang der 2000er. Also, und Tomlin weiß, wie Defense geht unter Gruden. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den du, glaube ich, auch gerade meintest. Deswegen glaube ich auch, dass Derek Carr eingearbeitet wird in den Rasen. Diese Steelers-Defense mit Tomlin, der Gruden kennt, mit Tomlin, der die Bills schon im Gameplan auseinandergenommen hat. Ich glaube, Tomlin wird die Steelers gegen die Raiders zum Sieg führen mit seiner Idee des Footballs. Und ich glaube, wenn Tomlin so weitermacht, ich will es nicht zu krass vorausgreifen, aber wenn er weiter so liefert wie in die Bills, was die Idee des Spiels angeht, Anwärter für Coach of the Year. Anwärter. Nicht, er wird's. Anwärter. Ja, gut,
Urban Meyer wird's nicht.
Ich glaube nicht, dass die Steelers den Super Bowl gewinnen, aber ich finde, er hat mich so überzeugt, wie man gegen die Bills gespielt hat. Ich glaube, das geht auch gegen die Raiders und deswegen bin ich bei dir und sage, die Steelers gewinnen.
Ich habe mir nochmal, weil ich wusste irgendwie, okay, worauf wird's ankommen? Also worüber werden wir reden beim Steelers-Spiel? Ich habe mir nochmal genau die Protection der Ravens angeguckt. Wenn tatsächlich Lamar Jackson gepasst hat, du hast gesehen, die hat nicht wirklich gut gehalten, so. Aber die äußeren O-Liner haben einen extrem guten Job gemacht. Innen sind sie echt verwundbar. Also du siehst zum Beispiel regelmäßig die 96 der Raiders da irgendwie Drehtür spielen mit dem Center. Aber außen tatsächlich, die Jungs können Druck generieren, also Crosby und Konsorten. Was allerdings gegen die Steelers nicht funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Du hast tatsächlich im Tackle-Bereich sind die Steelers extrem gut aufgestellt. Das sind jetzt nicht die Pro-Bowler, also wo du sagst, das sind die Besten der Besten. Aber diese Unit an sich Und die habe ich mir im Vergleich mal angeguckt. Die sah richtig gut aus in Woche 1. Richtig gut. Und das wird schwierig für die Raiders. Und wenn die Steelers loslegen mit Defense und du zwingst dann tatsächlich die Raiders in den Punt und erneut in den Punt, du hast natürlich Juju Smith-Schuster, du hast Claypool, du hast da einfach mal einen geilen neuen Running Back, du hast da alles da.
Deontay
Johnson. Wenn die ins Laufen kommen, gute Nacht, Marie.
Ja, glaube ich auch. Und Steelers. Das ist auch, rate mal, auf welchen Spieler ich bei diesem Spiel am meisten schauen werde.
Derek Carr.
Ah, fast. Nee, es ist tatsächlich Najee Harris, weil Najee Harris hat im College so viel Spaß gemacht, war so ein geiler Running Back. In der ersten Woche 16 Carries, 45 Yards, ist jetzt nicht das, mit dem er, glaube ich, glänzen möchte. Da geht viel, viel mehr. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo es drauf ankommt, wie er gegen diese Raiders-Defense brillieren kann mit der O-Line, die er natürlich auch hat, weil er hat medial auch ein bisschen kassiert, wo auch viele gesagt haben, ah, da siehst du halt, wie du in der College mega O-Line spielst als Running Back und wie du in der Steelers-mäßigen O-Line spielst als Running Back. Und das ist was, was dich motivieren kann, weil du sagst, okay, nee, das liegt nicht in meiner O-Line, wie gut ich spielen kann. Ich kann das beweisen. Und das ist so ein Spiel gegen die Raiders, wo er es, glaube ich, beweisen kann. Und deswegen werde ich ganz exakt den jungen Mann unter die Lupe nehmen. Bin gespannt, was Najee Harris reißen kann. Ich bin bei dir. Steelers gewinnen. Wir sind sehr einig heute.
Ja,
sehr einig. Außer in unserer Division.
So.
Saints-Panthers. Oha.
Alter, jetzt kommt Hass auf den Kessel.
Noch ein Divisionsduell. So, Jameis Winston, ja? Aber wir müssen mal ganz kurz hier
Jameis. Drew Brees.
Nee, Jameis, ich hab's gelernt.
Also Jameis. Er selber sagt im Interview Jameis. Also mir ist das völlig egal. Also J.Winston.
Fingerlicking Winston. Wir müssen ganz kurz das von Drew Brees, glaube ich, hier noch aufarbeiten, der völlig fair, würde ich es mal nennen, nach dem Spiel gesagt hat, vielleicht ist diese Art von Quarterback genau das, was dem Team gefehlt hat. Und angesprochen eben auf diese Möglichkeit, diese ganz tiefen, starken Bälle werfen zu können. Also der 50-Yard-Ball, der Wurf von Winston, der 50 Yards in der Luft war zum Touchdown.
Das hat Drew Brees nie geschafft.
Exakt. Und da finde ich es schon ehrlich und krass von Brees, das so zu analysieren, zu sagen, vielleicht ist das ein fehlendes Puzzleteil. Ich würde ihm ein bisschen widersprechen, weil ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Einzige, was den Saints gefehlt hätte zu mehr in den letzten Jahren, weil ich finde, Drew Brees hat überragend gespielt. Die Saints haben aber ein Problem. 8 positive Covid-Tests machen die Vorbereitung auf dieses Spiel schwierig.
Definitiv. Und du hast mit Carolina, also Darnold ist wieder da. Also das ist der Darnold aus dem College und das ist der Darnold, den ich bei den Jets sehen wollte. Bestes Beispiel ist DJ Moore in Dreifachdeckung. 2 Linebacker, ein Safety kommt angeflogen und DJ Moore kriegt von Darnold den Ball, wo nur er ihn fangen kann. 8 Mal angeworfen, 6 davon hat er gefangen für 80 Yards. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber wenn ihr euch genau anguckt, wo er gegen die Jets die Bälle gefangen hat, wie er die Bälle gefangen hat, dann ist das tatsächlich Sam Darnold Deluxe. Und was die Nummer 14 der Carolina Panthers da abliefert, ist bemerkenswert. Der hatte nie in seinem Leben... Was wackelt denn hier? Hörst du das auch?
Nee, bei mir wackelt nichts. Bewegt mich auch gerade nicht.
Na gut, die
Also wenn ich auf unseren
Gartenhaus
auf unseren Tonausschlag anschaue im Editor, ist weder bei dir noch bei mir was, wenn du sagst,
okay, dann habe ich es im Kopf. Dann habe ich es im Kopf. Das ist okay. Dann ist Concussion Protocol. Also Sam Darnold, niemals hatte er so eine extrem ausgebreitet gute Offense. Also überlegen wir mal, du hast als Safety Valve hast du die Nummer 22, CMC, Christian McCaffrey. Hä? So, und dann hast du noch einen Quarterback, der werfen kann und noch jung ist und ein gutes Auge hat. Also Carolina hat tatsächlich, und das meine ich jetzt echt ernst, im Rebuild bis jetzt alles richtig gemacht. Mir gefallen die Carolina Panthers.
Mir auch. Es wird ein enges Spiel. Das einzige Problem, was ich hatte mit den Panthers, ist, dass ich habe den Gameplan von Matt Rhule überhaupt nicht gemocht gegen die Jets in der ersten Halbzeit. Das war eigentlich nur McCaffrey. Nur McCaffrey. Und sobald Darnold davon ein bisschen abgerückt ist und auch Anderson und Moore und Co. eingesetzt hat, lief es. Und ich hoffe, dass sie so auch in die Saints rangehen. Klar, hast du mit McCaffrey einen der besten überhaupt und kannst den oft einsetzen. Aber nur über ihn zu spielen, ist vor allem dann auch gegen eine Defense wie die der Saints zu einfach. Und ich weiß nicht, wie Matt Rhule gegen einen Sean Payton seine Mannschaft einstellen wird, auch wenn sie zu Hause spielen. Ich finde, 60-40 ist die Win-Probability bei ESPN. Das ist Quatsch. Ich finde, die Panthers sind näher dran als nur 40%.
Ja.
Aber ich glaube, dass das ein Coaches-Duell wird und ich sehe da Sean Payton deutlich vor, zumal sein Team 38-3 gegen die Packers gewonnen hat.
Die kommen mit so breiter Brust in die Bumsbude. Ja. Das ist, also da kannst du, boah,
und deswegen,
das sind Heineke-Cojones.
Pass auf, wenn Matt Rhule sich was einfallen lässt und nicht nur über McCaffrey spielt, haben die Panthers eine Chance, dieses Ding wirklich zu gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass er das tun wird. Und ich glaube eher, dass die Saints das Spiel gewinnen werden. Auch weil Sean Payton ihm sagen wird, Alvin Kamara kann man noch mehr einsetzen. Ja, also das Gegenteil. Das wird ein Duell der Running Backs. Wer setzt seinen Running Back besser ein? Und ich glaube, dass die Saints das machen werden. Ich werde nicht wieder gegen die tippen. Auch wenn ich glaube, dass die Panthers eine gute Chance haben. Ich tippe, tippe auf die Saints.
Who that?
Du auch?
Wenn die Covid-Tests nicht wären.
Oh, okay. Ja, du hast recht. Also stell dich mal vor da draußen. Das ist so eine Headline, die man so liest. Aber das zerstört, weil es eben nicht nur Spieler sind, sondern auch Leute aus dem Staff, die Vorbereitung auf so ein Spiel immens. Also du kannst dich ja nicht in den Meetings normal zusammensetzen, trainieren. Und das Football besteht aus mehreren Mannschaftsteilen. Das ist auf jeden Fall eine Distraction.
Es ist tatsächlich eine Distraction. Und ich drehe jetzt völlig durch. Achtung, alle Mann festhalten. 24-23. Panthers.
Ja, finde ich keinen schlechten Tipp. Gut, ich
gehe trotzdem. Einfach mal so. Weil ja, jetzt muss man hier ein bisschen Liebe für die Carolina Panthers her.
Fabian freut sich. Kann man machen. Broncos gegen Jaguars.
Oder wie ich sagen würde, ich kann den Spieler nicht, also ich kann ihn nicht, also ich kriege keinen anderen. Ich habe Jerry Jeudy auf der Bank, der ist auch bei mir, aber ja, das ist Kacke, das ist Mist, das ist Pisse mit der Kacke. Aber es geht gegen die Jacksonville, wir kriegen die PS nicht auf dem Rasen, Jaguars. So, Von Miller, Woche 1, 2 Sacks, 3 Tackles, 2 Quarterback-Hits. Willkommen, Langhaar. Es wird nicht schön. Es wird für dich kein schöner Arbeitstag, mit Voransage.
Ich glaube, Urban Meyer ist ein Problem. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern
willst du sagen, Urban Meyer ist ein Problem, wie du gesagt hast, oder Urban Meyer hat ein Problem?
Er ist ein Problem, aber nicht, jetzt, weil er ein blöder Typ ist oder so, sondern Trevor Lawrence ist ein Spieler, der es gewohnt ist, zu gewinnen. Der hat davor nie verloren. Also wirklich noch nie. Jetzt hat er sein erstes Spiel verloren. Urban Meyer ist ein Coach, der gewohnt ist, zu gewinnen. Und beide sind jetzt in der Situation, wo sie nicht gewinnen oder nicht gewonnen haben. Und spielen jetzt gegen die Broncos, die, auch wenn Jeudy jetzt ausfällt und Chubb auch questionable ist in der Defense, die haben ein starkes Team mit einer Offense, die sehr, sehr variabel ist. Also vergessen wir mal kein Sutton, kein Fant, kein Patrick, kein Hamler. Da laufen so viele talentierte Leute rum. Gordon als Running Back. Das macht Spaß, den Broncos zuzuschauen und die spielen jetzt in Jacksonville. Wenn die Jaguars das wieder verkacken und 0-2 stehen und Meyer eh schon angezählt ist, weil es heißt, er wird das Team nicht richtig führen, weil er eben sehr temperamentvoll sei, ich kann das nur aus der Entfernung berichten, keine Ahnung, wie es wirklich ist, dann wird das sehr unangenehm für die Jaguars. Also für mich ist es ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel in dieser Season für die Jaguars, nicht jetzt schon 0-2 zu stehen und nicht wie jetzt so wie in den letzten Jahren, den Weg in die falsche Richtung einzuschlagen. Jetzt ist es ein Spiel von Meyer und Lawrence zu zeigen, dass sie es drauf haben. Und ich glaube nicht dran.
Ich habe nur auf den Nachsatz gewartet.
Ja, ich...
Und ich glaube nicht dran. Wer Tyrod Taylor 291 Yards und 112er Rating zulässt, mit einer Offense, die, überlegen wir mal, das meine ich, pass auf, das meine ich jetzt einfach mal, nur mal kurz auf den Punkt runtergebrochen. Tyrod Taylor wusste gefühlt, bis das Spiel angepfiffen ist, nicht. Ja, ja, spiele ich nicht, spielt Deshaun Watson, was haben wir hier? Ach, Philip Lindsay, ach, der hier, ach, ach, den haben wir auch noch, der wollte ja eigentlich in Rente gehen, ach Mensch, ja, alles klar, komm, wir spielen mal. So, das hat extrem geil funktioniert. Jetzt kommen die Denver Broncos und ich, Frank the Tank wird jetzt wahrscheinlich gleich den Tisch ohne Hände hochheben, die für mich tatsächlich eine der schnellsten und kreativsten und breit aufgestelltesten Offenses der NFL haben. Und dann hast du auch noch Teddy B.
Ja, also wir dürfen Broncos. Halt auch eine, du sagst auch Broncos, wir dürfen halt eine Sache noch nicht vergessen, bei allem Hype um Trevor Lawrence, das ist trotzdem auch noch ein Rookie. Also das hast du halt gesehen, 3 Touchdown-Pässe, sehr schön, aber auch 3 Interceptions. Der muss sich auch erstmal in diese Liga gewöhnen und ich glaube, die Broncos könnten das erstmal seit Ewigkeiten, weil sie immer verletzt waren, Von Miller und Bradley Chubb vereinen, wenn beide spielen sollten. Ich glaube, Von Miller wird in diesem Spiel Lawrence öfter Hallo sagen als Froni mir, wenn sie will, dass ich die Küche aufräume. Das wird...
Ja gut, er sagt sie auch, räum die Küche auf, Arsch.
Ja, vielleicht noch erst ein Hallo vorher, aber ja.
Hallo,
räum die Küche Arsch. Auf. Genau. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube, Lawrence wird Schmerzen davontragen. Ich glaube, die Broncos gewinnen das und ja, bin das wird sehr
so
gespannt.
30-20, 30-21, 30-14, so in der Kategorie. Also wir sind uns einig, die Broncos gewinnen das Ding.
So, ja, auf der anderen Seite, wenn die Jaguars das machen sollten, wäre das ein extrem wichtiger Motivationsschub für die nächsten Spiele, weil dann geht's gegen die Cardinals. Also, ja, okay, sie verlieren gegen die Texans, sie verlieren gegen die Broncos, gegen die Cardinals wirst du wahrscheinlich auch verlieren. Da kommen Bengals, Titans.
100%ig.
Ja, schwieriges Jahr für Jacksonville.
Schön formuliert, schwieriges Jahr für Jacksonville.
Ja.
Also in Spiel. London spielen die ja auch, da kann man, also da passieren Wunder. Wunder gibt es immer wieder.
So, nächstes Spiel wird eine nächste Klatsche. Ich nehme es vorweg und mach's ein bisschen kürzer. Die Vikings müssen nach Arizona zu den Cardinals. Und die Cardinals, also
Cardinals.
Die Vikings haben in der Overtime verloren gegen die Bengals.
Cardinals.
Ja, ich glaube, die Cardinals sind mit das beste Team gerade der Liga, vielleicht noch mit den Bucks.
Cardinals.
Ich wollte halt allen Vikings und Cardinals-Fans da draußen noch ein bisschen Input geben. Wir sagen beide Cardinals. Ich glaube, das wird sogar ein hoher Sieg.
Du bist mir das Orakel aus München, meine Damen und Herren.
Und ich habe ein Problem. Ich habe Justin Jefferson im Fantasy. Aber wenn ich mir vorstelle,
fängt 2-3 Bälle, das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob es so deutlich wird. Aber also sonst 36, 21, so roundabout. Also die Vikings werden punkten, sie werden sich auch gut verkaufen, aber nee, Cardinals, Punkt, fertig, aus, Ende, nächstes Spiel.
Das wird, glaube ich, ähnlich kurz. Nicht, weil wir keinen Bock drauf haben, sondern Leute, die Atlanta Falcons spielen auswärts gegen die Tampa Bay Buccaneers.
Leute, ich sage euch, das Geheimnis liegt im Schlagzeug und der den Takt vorgibt in diesem Moment ist Tom Brady. Buccaneers, Punkt. Da brauchen wir jetzt, also ich habe Kyle Pitts im Fantasy-Team. Der hat das letzte Mal irgendwie gefühlt 0,2 Punkte gemacht. Die Offense kriegt gar nichts zustande. Die Defense ist auch jetzt nicht, also boah, so. Steel Curtain 3.0 ist es nicht. Und sie spielen gegen die Buccaneers. So, die tatsächlich einen guten Lauf hatten, die sich gegen die Cowboys sehr schwer getan haben, aber, und da sind wir wieder bei Heinicke, die mit sehr viel Cojones jetzt aus diesem Spiel rausgehen und die wissen, okay, jetzt müssen wir mal Gas geben. Und wir alle wissen, Brady, Falcons, da war doch was, genau, der hat da Bock drauf. Also, Bucks, komm.
Das Laufspiel der Falcons war nicht vorhanden, was natürlich die Falcons nicht hat so variabel wirken lassen. Die Bucks haben im ersten Spiel nur 60 Rush-Yards zugelassen. Mike Davis gegen diese Bucks-Defense kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich drüber nachdenke. Mein
Kopfschmerzen, wie süß bist du?
Ja, mein armer Namensvetter ist ja auch ein Mike, aber ich glaube, das wird krachen. Dann muss Ryan werfen und Ridley und Pitts sind starke Receiver. Also die können schon Ball fangen, aber wenn die Bucks sich dann darauf einstellen, dass dann die Pässe kommen. Ich sehe da wenig Chancen. Also wenn die Falcons das gewinnen, wäre es für mich die größte Überraschung des Spieltages, bin ich ehrlich. Ich glaube, die Bucks und Brady werden das, also die werden die Falcons sezieren. Aber
so.
Ja, es tut mir leid, liebe Falcons-Fans, wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Wir tippen beide auf die Bucks, gehen zum nächsten Spiel und okay, das ist offener. Die Dallas Cowboys gegen die Chargers.
Ja.
Aus Los Angeles.
Aus Los Angeles. Schöner Nachsatz, um kurz nochmal zu überlegen. Das war so ein Lückenfüller. Aus Los Angeles. Scheiße.
Was ja, weil ich finde, das ist ein sehr ausgeglichenes Duell. Also,
definitiv.
Die Cowboys haben das erste Spiel verloren, haben sich aber nicht schlecht verkauft gegen die Bucks. Die Chargers haben das erste Spiel gewonnen und ich bleib dabei. Das war für mich eher eine enttäuschende Leistung von Washington als, na egal, ich bin ja gefühlt so ein kleiner Chargers-Hater, es tut mir sehr leid, weil jeder sagt mir immer, die werden jedes Jahr einen Super Bowl geholt mit dem Potenzial, was sie haben und ich sehe es zu selten. Deswegen gehe ich auch mit den Cowboys. Ich glaube, dass Prescott und Co. jetzt die PS wieder auf die Straße bringen, auswärts und zeigen, dass sie das Zeug haben, eine gute Season zu spielen und die Chargers schlagen.
Nein.
Na, okay.
Nein.
Glaubst du, Cowboys gibt 0-2?
11 Carries, 33 Yards, Laufspiel non-existent. Non-existent. Und wenn die Chargers eine Sache können, dann ist es Laufverteidigung. Gegen Bosa und Co. musst du erstmal laufen. Da musst du erstmal funktionieren. Es wird ein enges Ding, so ein 27-24. Das wird ein geiles Footballspiel. 26-25, da ist viel drin. 24-23, so in der Kategorie. Vielleicht auch über 30, aber dann auch mit tatsächlich 2 Punkten Differenz. Aber ich sage Chargers.
Ich denke, also ich bin gerade am Überlegen, du hast schon recht. Aber dann werfen sie halt auf Cooper oder Lamb.
Ja, aber das hat jetzt funktioniert einmal. Also das war extrem gut, was Amari Cooper da zustande gebracht hat. Aber, nein, Chargers.
Okay, ja.
Chargers, nehm Baby.
Nehme ich.
Bolt them up, man.
Wird aber auf jeden Fall ein enges Spiel, glaube ich auch.
Ja.
Jetzt haben wir noch drei Spiele zu tippen. Das erste
ist... Wie lange ist dieser Podcast schon? Ich frage nur für einen Freund. Eine Stunde 20. Meine Fresse.
Die Tennessee Titans, die auf jeden Fall was gut zu machen haben.
Oh, das ist mein Spiel. Das darf ich im Fernsehen machen.
Seattle Seahawks, die mit einem guten Wilson in die Season gestartet sind. Was glaubst du?
Also, Rasheen Green, Benson Mayowa, Darrell Taylor, 3 Sacks.
70% sagt ESPN, gewinnt die Seahawks. Was?
Ja.
Uff.
Was du statistisch jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, ist das, also ja, es ist erst Woche 1, aber die haben tatsächlich in der Defense, die Titans, einigermaßen gut funktioniert, dafür, dass sie so unter die Räder gekommen sind. Denn du darfst einzig vergessen, wenn du offensivtechnisch nichts hinkriegst und wenn du deinen Quarterback mehr oder minder auf den Grill legst und opferst und sagst, Chandler, hier komm, mach mal hier, du kriegst ja Prämie für einen Sack, mach mal 5 Stück. Dann bist du natürlich oft mit der Defense auf dem Feld. Dafür war das tatsächlich gar nicht so schlecht. Also sie haben gut gegengehalten, sind statistisch gesehen nach Woche 1 das 11. beste Defense-Team. Es ist natürlich Russell Wilson und es ist Tyler Lockett und es ist Vollgas-Football und es ist Pete Carroll und es ist, aber es wird eng. Es wird echt eng. Also ich glaube tatsächlich, wer gegen die Seattle Seahawks wettet, der hat einen Dachschaden. Aber ich habe einen Dachschaden. Mike Rabel ist für mich mein persönlicher Lieblingscoach. Also vorhin, ja, wer ist dein Lieblingsspieler? Also Mike Rabel ist ein Typ, ich meine, der mal eben kurz Julio Jones sagt, ja, das war fucking shit, das war überhaupt nicht geil. Der Typ ist der nimmt sich halt einfach auch mal die Jungs vor. Aber es wird eng, es wird richtig eng. Es wird kein deutlicher Sieg für die Seahawks. Es wird kein 30-3 oder so. Es wird wieder so ein 3-Punkte-4-Punkte-Spiel. Ich würde als Mike Rabel, fand ich schon als Spieler geil, Fan sagen, ich würde mich freuen über so ein 21-18, 21-19 für die Titans, aber nein, es wird knapp 30-27, 30-22, 30-20, so roundabout für die Seahawks.
Du sagst Seahawks?
Ich sag Seahawks.
Ja, ich finde diese 70% schon hart, weil ja, die Titans sind komplett, bitte?
Das ist hart, das ist ja, auch übertrieben.
Die Titans sind komplett unter die Räder geraten gegen die Cardinals, aber die Seahawks haben gegen die Colts gewonnen, die ich dieses Jahr eh nicht so richtig stark sehe.
Das ist eh nicht so.
Ja, natürlich sind Metcalf und Lockett krasse Waffen, aber wenn Tannehill, also die Frage ist doch so ein bisschen, du hast es gerade schon erzählt, Mike Vrabel hat Julio Jones öffentlich auf der PK wirklich komplett rasiert mit, das ist dumme Scheiße, was er da getan hat.
Er hat Scheiße gesagt.
Ja, ja, dumb shit. Angesprochen auf die Szene, die Julio Jones nach einem Play gegen den Defender gemacht hat, hat ihn geschubst, hat deswegen eine Flagge bekommen. Deswegen hat das Team
Play negiert.
Genau, deswegen war nicht 3-1, sondern 3-16. Also das hat dich natürlich zerstört. Und da ist Mike Vrabel halt, also du verlierst halt Haus hoch, 38-13, aber das eine Play war schlimm. Finde ich aber gut, weil so erdest du erstmal Julio Jones und sagst ihm, guck mal, pass auf. Was mir auch nicht so gefallen hat bei Julio, war eine Situation, wo DeAndre Hopkins diesen krassen Catch macht, wo er beide Füße inbound bekommt und AJ Brown sitzt auf der Bank, also Receiver der Titans, nicht von den Cardinals, und sagt, Alter, wie hat er das geschafft, da die Füße noch reinzubekommen? Ich muss das auch hinkriegen. Riesen-Move von Hopkins. Also er lobt als selber starker Receiver den Receiver des anderen Teams. Und Julio Jones sitzt so nebendran nach dem Motto so, hä, was laberst du? So ein bisschen,
ja. Ja, war nicht cool.
Genau, und ich find Brown sympathisch, weil er einfach das anerkennt, auch wenn er selber ein guter Receiver ist. Dann hat es ja auch, ich weiß wieder nicht, welche Redaktion es war, ich glaube, wieder ESPN hochgeladen, mit kommentiert, da hat irgendein anderer User kommentiert, irgendwie Brown muss einfach attestieren, dass Hopkins der bessere Receiver ist. Und Brown selber, ich finde es so geil, dass die NFL-Spieler darauf reagieren, hat das kommentiert mit, nee Mann, habe ich nicht, ich habe nur gesagt, das war ein geiler Catch und das war's auch. So, und das finde ich auch, kann man viel häufiger auch in der Gesellschaft machen, wenn was gut ist, ist auch mal ein Kompliment geben und sagen, man muss sich nicht gleich selber in den Schatten stellen. Und die Reaktion von Jones hat mir nicht so gefallen. Und das wird ein wichtiger Move jetzt gegen die Seahawks. Wie kommt ein Julio Jones da jetzt raus? Er wurde öffentlich angezählt, er hat jetzt nicht das Gefühl, was Brown gesagt hat. Wird er jetzt allen zeigen, was er drauf hat gegen die Seahawks-Defense, wo man es zeigen kann? Oder wird er schmollen und es nicht zeigen? Und so wie ich Julio Jones einschätze, glaube ich, er wird es zeigen, dass er es drauf hat. Und ich glaube, dass die Titans dieses Spiel gewinnen werden. Ich weiß, ich habe auch einen Dachschaden, aber ich glaube, die Titans werden ja, hier eine Reaktion
deswegen
zeigen.
Deswegen liebe ich dich auch. Ja. Weil auch deine Schaukel zu dicht an der Wand stand. Das ist okay.
Dong, 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 dong.
Aber wir haben es nicht, wir haben nie aufgehört zu schaukeln. Wir haben es einfach hingenommen.
Nee, man muss auch mal, das ist eine harte Schule. Du sagst Seahawks, ich sag Titans.
Okay. So. Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens.
Hm. Chiefs.
Das ist
den Ravens fehlen so viele Spieler.
Bei den Ravens, das ist der Punkt. Bei den, also hätten sie jetzt das erste Besteck da, würde ich sagen, puh. Wir dürfen nicht vergessen, das sah am Anfang nicht cool aus, was die Chiefs gegen die Browns gespielt haben. Das war nicht rund. Dann hat Mahomes irgendwann gesagt, ach komm, jetzt machen wir mal kurz ernst hier, ich stehe im Halteverbot, ich muss weg und meine Freundin wartet oder Frau wartet zu Hause mit dem Essen auf mich und hat mal eben kurz Gas gegeben. Es fehlen aber zu viele Spieler und du hast tatsächlich dadurch eine gewisse Eindimensionalität bei den Ravens. Es wird eng, das glaube ich wirklich, es wird richtig eng, weil die Chiefs noch nicht in diesem, du kannst die Chiefs am Anfang schlagen, auch wenn sie statistisch gesehen immer im September gewonnen haben. Weil so eine Offense muss erstmal ins Rollen kommen. Die muss erstmal versuchen, so. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, es ist einfach zu wenig Personal da, dass du jetzt sagen könntest, irgendwie so ein 33-27 für die Ravens oder so. Ich glaube tatsächlich so knapp 7. Also es wird Punkte geben. Also ich schätze mal so um die 60, roundabout 55, 60 Punkte. Aber genau wie Mike sage ich auch, Chiefs.
Ja, also ich glaube einfach, das ist so. Die Chiefs sind eigentlich zu stark. Du hast gesagt, die waren gegen die Browns am Anfang nicht gut. Das stimmt, aber ich glaube, weil die Browns das so gut gemacht haben und ich weiß nicht, ob die Ravens das genauso hinkriegen mit dem Personal, was jetzt da rumlaufen haben. Wenn, wäre es überragend. Also ich finde, den Chiefs mal ein bisschen weh zu tun, ein bisschen zu pieksen, wäre für die Spannung ganz cool. Aber ich glaube, wie du, das wird ein Sieg für die Chiefs. Ich würde sagen, Lions, Packers heben wir uns auf für die nächste Folge, weil wir machen ja Montag eine Folge und das dann in der Nacht.
Ja, da kann auch viel passieren, aber...
Puh. Ja, Packers.
Es brennt der Baum im Staate Käseland.
Auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Carsten.
Wieso denn? Was habe ich jetzt wieder gemacht?
Naja, normalerweise glänzt und brillierst, und ich höre dir auch immer gerne zu, du damit die Ticketpreise zu erzählen. Ja. Heute haben wir das
aber
ausgelassen.
Heute ist geldfreier Freitag.
Ich mach's mal kurz. Ja? Ich sag nur das billigste und das teuerste Spiel. Das billigste Spiel an diesem Spieltag, was ihr schauen könntet.
Sag's nicht billigste.
Das günstigste?
Günstigste.
Okay. Generell sind die Preise viel, viel günstiger als in Woche 1. Broncos Jaguars für schlappe $29.
Das liegt nicht an den Broncos.
Das teuerste Spiel, was ich ein bisschen krass finde, dass es das teuerste ist, also würde ich mir eher was anderes anschauen, aber das teuerste Spiel sind die Cowboys gegen die Chargers. 163 ist das günstigste.
Puh.
Okay. Also, hätte ich jetzt eher was anderes mir angeschaut.
Also wenn ich ins Stadion gehen könnte und ich könnte es mir frei aussuchen, ich würde mir tatsächlich nicht, weil ich Dolphins-Fan bin, aber ich hätte Bock drauf, in Miami, gutes Wetter ist garantiert, Abfahrt. Gut, es wird wahrscheinlich regnen jetzt, wenn ich das so sage, aber Buffalo. Und was ich mir natürlich gerne im Stadion angucken würde, richtig gerne, wäre Atlanta Tampa Bay. Weil ich mag dieses Kanonenboot.
Ja, ich glaube, es wird ein deutliches Spiel. Aber ich glaube, ich wäre eher bei... Ja gut, Patriots ist klar. Aber ich glaube schon Chiefs Ravens, weil Mahomes ist immer Spektakel und du hast Lamar Jackson, der macht auch verrückte Dinge. Das ist für mich schon das spektakulärste Spiel vielleicht. Aber okay.
So, wir haben noch, das machen wir schnell, richtig schnell, schniggedi schnell.
Moin Mike, moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja, erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Und dann, meine erste Frage dreht sich um Footballwissen, genauer gesagt Footballwissen aneignen. Denn RAN ist ja, sag ich mal, der erste Schritt in die Footballwelt für viele Menschen. Ihr seid einsteigerfreundlich, eure Art ist, die Leute zu unterhalten und zu catchen, ist einmalig im Fernsehen. Und meine Frage ist ganz einfach, wenn man ja mal sein Wissen erweitern will, also Richtung fortgeschritten gehen will, mehr zu Taktiken etc. lernen will, wo außerhalb von RAN würdet ihr sagen, wäre sowas möglich? Irgendwie, vielleicht kennt ihr ein paar Bücher oder ihr kennt einen Podcast oder ja, YouTube, irgendwie einen Kanal. Ich glaube, das ist für viele wirklich eine interessante Sache, weil man will ja irgendwann auch sein Wissen mal erweitern. Und ihr beschäftigt euch viel mit Football und gerade Carsten hat ja auch eine riesige Football-Expertise. Und ja, da ist die Frage, wo kann man da mal als Laie nachgucken?
Also, ganz kurz.
Super Buch.
Warte. Sven aus dem Rheinland, Diggi. Erstmal mit mir oder uns geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Du bist für mich der freundlichste Busfahrer der Welt. Also ganz nett, alles formuliert, aber alles gerade vom Bus geworfen. Das ist überragend. Erstmal die Leute, die von RAN angestellt werden, fragen, was es anderes außer RAN gut gibt. Leute, die einen Podcast führen und ein Buch geschrieben haben, fragen, was für gute Podcasts und Bücher es gibt. Finde ich überragend, aber wir helfen dir natürlich gerne, ehrlicherweise. Also wenn du es nicht wusstest, wir haben wirklich ein Buch rausgebracht, Die Pille für den Mann, wo es vor allem für Einsteiger oder auch für welche, die dann ein bisschen tiefer eintauchen wollen, schöne Boulevardgeschichten gibt, Stats gibt, wo wir alles runtergeschrieben haben. Aber davon abgesehen, wenn wir mal jetzt nicht über uns und was wir wo machen reden, natürlich als RAN-Redaktion, ich arbeite da ja online auch wöchentlich sehr, sehr oft, die meisten, also du bist ja nicht in Amerika, du bist ja nicht beim Training, du musst natürlich auch von dem leben, was die amerikanischen Medien berichten und daraus eigene Stories ziehen, also du, das ist einfach örtlich bedingt sozusagen, heißt also, wenn du an die erste Quelle möchtest, müsstest du dir die amerikanischen Medien anschauen und dann gibt es halt, dann hat ja jeder andere Vorlieben, welche Redaktion er lieber liest. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne ESPN-Sachen liest, muss da aber auch drauf achten, wer ist da der Schreiber, weil es da auch verschiedene Autoren gibt, da gibt es auch bessere und schlechtere. Aber nein, guck dir mal, lies doch mal querbeet von Pro Football Talk bis ESPN, NFL.com natürlich auch, weil die einfach am neutralsten, sag ich mal, berichten. Da kannst du dich ein bisschen einlesen und YouTube ist voll. Also YouTube ist ja voller cooler Creator, die auch taktisch ein bisschen was erzählen und erklären, also da kann sich komplett austoben. Andere Podcasts und Bücher.
Da bin ich ja jetzt. Jetzt bin ich dran. Jetzt
komm. Du bist der mit der großen Expertise. Carsten, du bist ja auch der mit der großen Expertise, der
ja,
andere.
Du hast Ende. Also war das nicht gemeint von ihm.
Ich mach nur
Pass auf. Das klingt jetzt komisch, aber Pat Kirwan hat ein Buch geschrieben. Die deutsche Übersetzung ist also wirklich schlecht. Schau nicht auf den Ball. Ist bei Riva erschienen. Tatsächlich, das ist schon sehr tiefer Shit, der dich aber mitnimmt. Also das ist einfach zu lesen. Ich habe es Moni gegeben, die hat das auch gelesen, was jetzt was 21 Personnel, 22 und so weiter. Also das ist ein selbsterklärendes Buch, was echt cool ist. Damit kannst du nichts falsch machen. Das ist also wirklich, ist cool. Und wenn du jetzt sagst, okay, was ist das? Also ich bin tatsächlich, ich kann dir nur sagen, was du bei YouTube an Defense-Erklärungen findest. Da gibt es zum Beispiel, also mehrere Kanäle, also Pure Football ist einer. Da gibt es halt wirklich X's und O's bis zum geht nicht mehr. Und Charles Fisher heißt er, glaube ich. Charles Fisher, muss man googeln, gib einfach ein Charles Fisher und Oregon. Der analysiert tatsächlich sehr, sehr gut Defense-Systeme. Also Oregon zum Beispiel spielt eine Hybrid 3-4. Das ist zum Beispiel extrem cool erklärt. Daran kann ich mich noch erinnern, weil das habe ich mal einem Bekannten von mir geschickt, der das wissen wollte. Und dann Coach Jones, ich glaube 71 oder 72, bin ich mir nicht sicher, der erklärt auch wirklich geil Basic Defenses, also bei YouTube. Das sind so die Sachen, die ich dir sehr empfehlen kann. Und sonst, wie gesagt, guck nach. Also Mike hat es ganz richtig gesagt, du findest in ganz vielen Artikeln, zum Beispiel bei ESPN über College Football, findest du natürlich dann auch die Erklärung zu den jeweiligen Systemen und. Also das ist hilfreich.
Was vielleicht auch hilft, ist immer spielerisch. Also wenn du noch keine Fantasy-Liga hast, Fantasy-Football zu spielen, da gibt es auch zu jedem Spieler Berichte, wie es dem geht, gefühlt, und wann er das letzte Mal auf dem Klo war. Da kannst du ein bisschen in die Materie eintauchen, also nicht ins Klo, sondern ne, Football.
Weil in diesen Erklärungen halt auch drinsteht, gegen welche Systeme er warum am besten funktioniert. Und wenn du dann quer denkst, dann verstehst du das. Also es ist schon, aber nimm mal dieses Buch, schau nicht auf den Ball und dann geht sie ab, die wilde Fahrt.
Eine Sache, die ich noch an die Hand gebe, ist, gibt es zum Beispiel auch kostenfrei auf RAN.de tatsächlich, das NFL Network, was da durchläuft. Also da hast du wirklich 24/7 Football Talk, wo es auch oft in die Analyse geht, aber da musst du ein bisschen, oder ihr müsst da draußen ein bisschen aufpassen. Die Amis haben natürlich eine gewisse Art, Dinge zu kommentieren, da geht es auch oft ins Extreme, also da geht es oft einfach nur darum, zu polarisieren und Gegensätze zu schaffen. Da muss man so ein bisschen filtern, was man mag und was man nicht mag. Ich mag zum Beispiel nicht einfach nur Dinge zu sagen, damit sie gesagt werden, also das klingt ein bisschen blöd, aber das ist oft so in den Medien, dass man extra polarisieren möchte, um zu entertainen, und das manchmal auf Kosten der Spieler oder um die Protagonisten. Da muss man ein bisschen
gucken. Frag mal Derek Carr und mich.
Ja, war jetzt gar nicht mal auf dich bezogen, aber so gerne ich gewisse Dinge von Stephen A. Smith zum Beispiel mag, ja. Andere mag ich nicht, weil er sie nur sagt, um eben dann viral zu gehen, und das ist immer schwierig. Da musst du so ein bisschen aufpassen und filtern, aber NFL Network schauen hilft, glaube ich, am Anfang auch.
Ich meine, überleg mal. Also Steve A. Smith fing schon an mit MVP und Jermaine Winston und bla bla. Also lass mich
nicht. Natürlich lädt er ein Video hoch, wo er über die Cowboys lacht, weil er weiß, dass das Video funktionieren wird, ganz egal, ob die Cowboys gut gespielt haben oder nicht.
So.
Das meine ich.
Mit Werbung verdient er Geld. Also, damit haben wir eigentlich alles durch. Nur noch eine wichtige Frage am Ende. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen Fußball geprägt, diese Frage.
Nabend zusammen, Max hier aus Köln. Ich weiß, aktuell passiert ja echt wieder viel in der NFL. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich ein Bild gesehen von der NFL mit Winston und Kamara. Winston schön im Anzug, Kamara im stabilen Jogginganzug, und ich habe mal irgendwann gehört, dass halt die Spieler zum Auswärtsspiel zumindest in, sag ich mal, vernünftiger Kleidung, also Anzug oder zumindest mal mit Kragen kommen sollen, müssen, wie auch immer. Aber dem ist ja anscheinend nicht so. Gibt es da irgendwie eine Regel oder wird die aufgeweicht? Oder wie ist denn das? Wie muss man denn jetzt zum Auswärtsspiel fahren oder zum Heimspiel? Muss man sich gut anziehen? Muss man es nicht? Jo, schießt doch mal raus. Danke euch. Bis dahin.
Jedes Team handelt das anders. Also es gibt tatsächlich die Patriots, da kannst du dir den Jogger aber mal gepflegt abschminken. Den zieht dir Bill Belichick auf dem Vorfeld runter, da stehst du in Unterbuchse da und dann kriegst du den Anzug angezimmert. Es ist eine sehr weiche Regel. Das entscheidet jedes Team selber. Und ja, ich habe das Bild auch gesehen. Also der Jogginganzug war, sagen wir es mal so, Karl Lagerfeld dreht sich gerade im Grab um, was Kamara da anhatte.
Ja, also ich glaube, Sean Payton ist es komplett Latte, solange Kamara gut spielt.
Hauptsache sind alle da.
Hauptsache sind alle da. Warum ist das Fußball geprägt, die Frage?
Naja, weil beim Fußball, ja, die Auswärtsspiele, also ich bin ja immer in München, ne? Also ja. Du ja auch.
Du meinst, weil die Mann zutragen, oder?
Der Unterschied zwischen dir und mir ist, ich durfte schon mal mit Uli Hoeneß und den kompletten Bayern durch die Sicherheitskontrolle, und die sahen alle aus, als hätten sie von Mutti den Anzug gerade angezogen.
Gekriegt. Naja, es ist im Fußball normalerweise gang und gäbe, dass du diese Teamwear hast, also nicht nur da, sondern generell, also wenn du auch irgendwie, wenn das Team Nike versponsert ist und du auf einer PK Adidas trägst, oder andersrum, Grüße an Mario Götze. Götze
mal, das weiß sogar ich.
Ja, nicht nur Götze, das haben schon einige falsch hinbekommen. Dann gibt's Ärger. Im Football ist es ein bisschen anders gelöst, finde ich auch ganz cool, weil wir freuen uns so jedes Mal, wenn wir sehen, dass DK Metcalf den Jordan Retro-Look trägt oder so. Das ist ja auch ganz cool. Solange das nicht überhand nimmt und der Spieler Leistung bringt, würde ich das als Coach, glaube ich, jetzt auch nicht überbewerten. Wenn der Spieler natürlich dann Quatsch spielt, dann kann man drüber reden.
Und lieber fliege ich 12 Stunden irgendwie von nehmen wir jetzt mal
Worst-Case-Szenario. Jogger, ja.
Also von Miami nach Seattle fliege ich lieber in einer entspannten Hose. Wobei, als im Anzug.
Ich würde einem Jameis Winston auch zutrauen, dass er auch im Jogger geflogen ist, sich im Flugzeug umzieht und dann so rausgeht.
Ja, und sagt, so Freunde, ich habe. Ja. Das würde aber zeigen, dass er tatsächlich gelernt hat aus seinen Verfehlungen. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie zum Guido Maria Kretschmer neuen Mode-Podcast werden, würde ich sagen, machen
Warum
wir
die. Warum denn nicht? Also du als Modeberater?
Digga, Bomberjacke geht immer, T-Shirt geht immer, Abfahrt.
Bomberjacke geht immer.
Ja, sorry. Oh. Schimanski Parker an und du fühlst dich, also mit mir willst du jetzt nicht, nee. Also ich mag das tatsächlich, wenn wir in London sind und so, ja, im Anzug zu moderieren, das ist auch mal ganz schick. Aber ganz ehrlich, also ich habe jetzt gerade Fotos gemacht vor ein paar Tagen und ich habe dann weißes Hemd an und sage und so. Und ich zeige die Moni und Moni so, das sieht völlig anders aus. Ich habe sie angeguckt, ich sage, danke. So. Sah nicht bar schön, sondern sah anders aus.
Gut, das ist immer sehr, sehr nett, ne? Ich würde gerne die Folge beenden mit, für mich, dem Zitat der Woche von dem eben angesprochenen Jameis Winston. Egal, wie geil er gespielt hat, aber der Typ vor der Kamera, das ist Comedy. Also, das ist einfach Comedy, wenn er redet. Er wurde nach dem Spiel gefragt bei NFL on Fox gegen die Packers, Riesenleistung, wie war das möglich, was war der Matchplan? Und wie das alles funktioniert hat. Und er steht da und sagt, ja, wir waren einfach gut vorbereitet. Und eine Sache, die mir mein Trainer gesagt hat, war, er sagte, was hat er mir nochmal gesagt? Er hat gesagt, wir sollen einfach vorbereitet sein. Es kommt nicht mehr, Leute. Ich glaube, wir waren einfach gut vorbereitet, weil eine Sache, die mein Trainer mir gesagt hat, war, was war es nochmal? Ah ja, er hat gesagt, wir sollen vorbereitet sein. Das ist für mich das Zitat der Woche von und Jameis Winston. Das passt auch
auf unserem Podcast.
Und also, liebe Packers-Fans, gegen den habt ihr verloren.
So, so damit sind wir jetzt raus und habt ein wunderschönes Wochenende. Also denkt dran, morgen gibt's College-Football, Sonntag gibt's dann auch großartige Spiele und wir hören uns dann am Montag wieder, bevor es heißt, are you ready for some football Monday night? Ich danke dir, Mike. Also viel Spaß beim Streamen und beim Machen und beim Tun und wir sehen uns ja spätestens Sonntag. Hör mal.
Also danke, danke. Abfahrt, so. Wilde Fahrt.
Abfahrt, wilde Fahrt.
Mike Stiefelhagen ist in der Haut. In der Haut, der Haut, der Haut.